Hallo, hier ist Football Quark mit der Preview zu NFC East. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber sitzend Tobias Tannenberg, hallo.
Das wäre ziemlich witzig, wenn ich einfach stehen würde. Es wäre richtig unangenehmes Gespräch. Stell dir mal vor, ich meine, es wäre möglich mit einem Mikrofon hier die Höhe einzustellen. Stell dir vor, ich würde einfach stehen.
Ja, und du würdest sitzen. Dann würde ich die ganze Zeit zu dir hochgucken.
Das wäre richtig unangenehm,
weil ich gucke nicht zu Leuten hoch. Dann würde ich die ganze Zeit mit deiner Gürtelschnalle reden.
Ja, ja, genau. Und vor allem, du müsstest ja auf deinen Laptop gucken, was da auf dem Tisch steht und dann immer so zu mir hoch und dann wieder runter. Und
ja, das wäre unangenehm.
Das wäre einfach nur falsch. Ja, das wäre einfach nur random.
Deswegen.
Ist ja nicht so, wir sitzen ja beide.
Wir sitzen ja beide und deswegen ist das schon in Ordnung. Wir sprechen heute über die NFC East, also über die Washington Commanders, über die Philadelphia Eagles, über die Dallas Cowboys und die New York Giants. Der Tobi, der hat die Washington Commanders und die Dallas Cowboys vorbereitet. Ich habe die New York Giants und die Eagles vorbereitet. Tobi hat schon gesagt, dass er die Commanders und Cowboys eigentlich nicht mag.
Das hat... Wow. Okay.
Haben wir einfach mal richtig einfach aus dem Kontext gerissen.
So, das ist gut, Torben. Jetzt sind wir auch alle munter. Besser als der Kaffee hier. Also man hat ja immer so Teams, wo man sagt, irgendwie, warum auch immer, hat man eine Sympathie für die. Zum Beispiel New York Giants. Ich war mal in New York und dann war ich ja so irgendwie für die Giants ein bisschen begeistert. Und dann bleibt das so und man verfolgt die so ein bisschen anders, als man jetzt, weiß ich nicht, die Dallas Cowboys verfolgt. So, ich habe nur gesagt, das sind die beiden Teams, die mich ein bisschen mehr interessieren. In einer Zeit, bevor wir einen Podcast hatten, weil jetzt interessieren mich natürlich alle 32 Teams.
Tobi hat richtig Angst, dass er irgendwie Hate kassiert von irgendwelchen.
Zumindest von Cowboys-Fans, Washington-Fans. Kenne ich keinen. Kannte mal einen, aber der.
Ich kannte mal einen, was mit ihm passiert. Ist er nicht mehr da?
Ja, ist ein Texans-Fan geworden. Aber ich glaube, das hat er bereut.
Ich weiß nicht, ob das die bessere Entscheidung war.
Das war kein Upgrade. Mit ihm war ich in New York unter anderem. Und da war er nämlich noch Washington-Fan. Okay. Sich ein Jersey gekauft und dann kam halt so die J.J. Watt Texans Zeit, ne?
Ja, okay.
So, da hat man dann ist halt irgendwie auf Texans geswitcht. Also man könnte jetzt sagen, gut, dass du den Absprung geschafft hast, bevor das mit den ganzen Namensdrama bei Washington losging, aber du bist nicht jetzt höher gesprungen.
Richtig so, du bist einfach hingefallen.
deswegen Kante.
Ja, aber ja. NFC East, eine Division in der Entwicklung. Wenn man sich anguckt, das hast du im Vorgespräch gesagt, wo diese Division 2019 stand, nämlich bei einem Division-Sieger von Washington, der 7-10 war, also ein Negativ-Record war und trotzdem die Division gewonnen hat, zeigt, wo die Division war. Und jetzt hat man zwei Teams, die sich im Super Bowl-Fenster sehen. Ja. Ein Team im Rebuild und ein Team, was die Commanders sind, die erstmal in der Selbstfindungsphase sind. Ja, so der Inbegriff der Selbstfindungsphase, weil sie sogar ihren Namen andauernd ändern.
Ja, war übrigens 2020.
Ja, sorry.
Und 7-9. Siehst du, die 17 Spiele sind nämlich schon wir sind jetzt bei 17 Spielen angekommen. Jetzt passiert uns eher der Fehler.
Gut, sehr gut.
Der wird uns nicht mehr so oft passieren, weil.
Ja, genau. Also die Zeit spricht jetzt für uns.
Ja, so ist es.
Obwohl die Vergleiche mit anderen Saisons, ja gut.
Ja, aber selbst da greifen wir jetzt schon auf eine Season zurück, die schon 17 Spiele hatte.
Unwahrscheinlicher dann, ja.
Also 16 Spiele fühlt sich irgendwann falsch an.
Ja, ich habe da jetzt schon gar nicht mehr drüber nachgedacht.
Nee, letztes Jahr habe ich noch...
Richtige Moment, letztes Jahr habe ich noch richtig gestruggelt bei diesen ganzen Records. Jetzt war es einfach so, ja, okay, ist drin.
Ich nicht. Du hast nicht gestruggelt, ich habe gestruggelt, weil du hast mich, glaube ich, in jeder Preview Tobi, es sind 17 Spiele. Oh, shit. Ja, gebe ich ihnen jetzt noch einen Sieg mehr oder gebe ich ihnen jetzt eine Niederlage mehr?
Dann verlieren sie jetzt einmal öfter. Egal gegen wen.
Ja.
Ey, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Ja, let's go.
Geht los mit den New York Giants. Die waren letztes Jahr nicht so gut. 4-13. Ich weiß noch, dass wir beide vor der Saison gesagt haben, ey, die Defense ist nice und die haben auch offensiv Potenzial und ja, das ist alles nicht so eingetreten. Die Defense hat so Mitte der Saison angefangen zu performen, aber die Offense hat eigentlich nie performt. Also die hatten Joe Judge, der irgendwann aufgehört hat zu coachen und einfach keinen Bock mehr hatte.
Das Ding ist, die Giants Offense ist für mich diese eine Situation wirklich 3-9 an der eigenen Endzone und sie laufen in QB-Sneak. So, das war der Moment, also das hast du aufgegeben.
Da hat er auch wirklich einfach seine Kündigungspapiere unterschrieben. Da hat er einfach gesagt, ja okay, hier ist Feierabend, ich mache hier nichts mehr.
Dann war es einfach so vor deiner Endzone 3-9 QB-Sneak.
Okay. Ja, das Ding ist, du hast ja weiterhin Potenzial. Du hast allerdings halt auch so die Sinnbild, also für mich gibt es so Spieler, wo ich so sage, ja, ich fand dich immer cool, weil ich dir immer zu Potenzial zugetraut habe, aber du hast es nie so ganz auf die Kette gekriegt. Aber diese Spieler sind weg bei den Giants, weil Evan Ingram ist für mich der Inbegriff dieser Definition. Jabril Peppers hat auch immer richtig viel Potenzial gehabt, war auch immer ganz okay, aber nie so, dass ich gesagt habe, wow, du bist der Hybrid, für den ich dich gehalten habe.
Er war nicht der First-Round-Pick.
Er
wäre ein guter Drittrunden-Pick gewesen, vielleicht.
Ja, genau, also er ist auch nicht Derwin James. So.
Ja.
Will Hernandez fand ich als Guard halt auch immer gut. Und James Bradberry hat mir als Eins, ich habe dem immer viel zugetraut, ich finde den auch gut, aber mir gefällt er jetzt als Nummer 2 bei den Eagles halt deutlich besser.
Er ist halt keine Eins gewesen.
Genau, er ist keine Clear-Cut-Eins, wo ich sage, so, yo, den springen wir auf jeden Fall. Aber er ist ein richtig guter Cornerback. Die sind auf jeden Fall alle erstmal weg. Ne, dann sind natürlich so Leute, so Logan Ryan ist auch weg. Den habe ich irgendwann mal zu den Detroit Lions gepackt, aber er ist bei den Giants gewesen. So, du hast jetzt, aber jetzt hast du einen Coach mit sehr viel Potenzial geholt. Mit Brian Daboll von den Bills, dem man ja sagt, dass er bei der Entwicklung von Josh Allen einen großen Beitrag geleistet hat. Und das ist jetzt halt die Frage. Du holst einen Coach, der keine Headcoach-Erfahrung hat. Wie viel hat er von Josh Allen profitiert und wie viel hat Josh Allen von ihm profitiert? Was sagst du?
Das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil du sagst jetzt, ja, Josh Allen ist so gut wegen Brian Daboll, oder du sagst, Brian Daboll ist so ein guter OC, weil er so einen Quarterback hat. Niemand sagt dann, also ich finde, du hast seltener die Situation, dass jemand sagt, naja, der QB ist so gut, weil der OC so krass war, sondern so meistens eher dieses, ja, der OC hat halt vom QB profitiert. Und
weil er diese Plays halt machen konnte, die sonst vielleicht kein anderer QB werfen kann.
Es wird selten gesagt, boah, der QB ist aber krass dank seinem OC. Ja. Das ist eher andersrum, ne? Ja. Aber ich glaube,
außer bei Shanahan
übrigens. Ja, außer da, ja, weil da geht er gleich eine ganze Offense, ein ganzes System geprägt.
Ja. Also die Familie Shanahan.
Ja, die Familie, genau. Ne? Oder so die John McWay Offense und so. Ne? Das hat Brian Daboll nicht.
Ja, das stimmt.
Also es ist jetzt nicht so, dass er mit seiner eigenen Offense da irgendwie ankommt. Also natürlich kommt er mit seinem eigenen Offense-Playbook an, aber er hat jetzt nicht ein ganzes System geprägt in dem Sinne. Aber ich glaube, hier ist es eine gesunde Mischung.
Das glaube ich tatsächlich auch. Was man jetzt merkt, der OC der Giants ist jetzt Mike Kafka und der ist auch ehemaliger Quarterback. Das heißt, die legen jetzt schon Wert darauf, dass sie ihren Quarterback vielleicht mal unterstützen. Zusätzlich haben sie einen erfahrenen DC verpflichtet. Mit Don Martindale von den Ravens und den feiere ich. Da sage ich halt so, okay, du hast jetzt einen unerfahrenen Headcoach, du hast einen unerfahrenen OC, aber du hast auf der defensiven Seite jemanden, der auf jeden Fall sein Ding machen wird und der auf jeden Fall eine funktionierende Defense aufs Feld stellen wird.
Ja, die muss halt nicht babysitten.
Genau.
Vor allem, wenn du ein offensive-minded Headcoach bist.
Richtig, ne? Dann holst du dir halt einen selbstständigen DC. Ja, und das ist Martindale. Und er hat hier auch, das können wir schon mal vorwegnehmen, auch das spielerische Potenzial, um in Ansätzen seine Defense spielen zu können. Trotzdem würde ich erstmal zur Offense kommen. Quarterback ist so eine Sache. Also du hast hier eine Offense, die unter Joe Judge halt im Scoring Platz 31 war. Du hast eine Rushing Offense, die noch 24 war, Passing 31 war. Also das liegt auch am Quarterback. Aber man hat gesagt, wir haben alles dafür getan, dass Daniel Jones, also das haben ihm alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Wir haben genau nichts für diesen Quarterback getan.
Ja, und das haben sie halt auch selber gesagt.
Das haben sie halt selber gesagt.
Nicht Beat Brighter gesagt, sondern nein, selber.
Ja. So. Du bist jetzt in der Situation, dass du seine Fifth-Year-Option, die du ja für einen First-Round-Pick hast, dass du ihn nicht gezogen hast. Das heißt aber auch, du kannst ihn jetzt richtig ausprobieren. Das ist ein Make-or-Break-Jahr für Daniel Jones.
Diesmal wirklich,
weil sonst wird er nur irgendwo Backup, das muss man mal ganz klar sagen. Und du hast auch ein Backup geholt mit Tyrann Taylor, den du spielen lassen kannst, der bewiesen hat, dass er eine Offense führen kann und zu Siegen führen kann. Der sogar bei den Houston Texans eine Offense zu Siegen geführt hat.
Ja.
Der trotzdem kein Clear-Cut-Starter ist. Du lässt Daniel Jones weiterhin starten. Der muss jetzt aber auch abliefern. Das muss man jetzt mal ganz krass sagen. Er hat in Ansätzen eigentlich gezeigt, dass er hat sich von Jahr zu Jahr entwickelt. Aber er hat in manchen Kategorien ist halt immer noch katastrophal. So, aber er hat gezeigt, er ist ein Athlet. Er hat gezeigt, dass er eigentlich einen ganz guten Deep Ball hat. Wenn man ihn jetzt mit einem System unter die Arme greift, um zu zeigen, hey, der ist Play-by-Play in Ordnung, dann sage ich, okay, Daniel Jones hat diese Chance verdient und er muss den Ball festhalten, er darf nicht mehr so viel fummeln.
So das Play, woran man bei ihm immer denkt, ist dieses Stolpern.
Ja,
so, genau. Wo du so straight auf die Endzone zuläufst. Das bleibt dann auch hängen, ne? Und das er dann halt einfach hinfällt ohne Fremdeinwirkung und wirklich ja niemand in der Reichweite ist, ne? Und das ist traurig, wie du in der öffentlichen Wahrnehmung dagegen erstmal ankämpfen musst. Kennst du auch den Buttfumble?
Ja. Das hat einfach die Karriere von Sanchez versaut.
So einer der besten Quarterbacks ever an der University of Southern California, ja, ne? Und dann kommt so ein Play und du bist nicht mehr der College-Star, sondern du bist der Typ, der gegen deinen eigenen O-Liner gelaufen ist und fummelt. Und hier ist halt auch so, ne? Also viele bei Jones sehen dann irgendwie dieses Play und der hat auch Upside. Ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, ja, Brian Daboll ist jetzt da und er macht aus Daniel Jones den nächsten Josh Allen.
Daniel Jones ein Top 15 Quarterback wird, dann hat Brian Daboll einen richtig guten Job in dieser Saison gemacht. Vor allem, die Offense hat Ansätze, also Spieler, wo ich sage, die können ihn dabei unterstützen. Ich meine, hier, die haben auf Running Back Jaquan Barkley, der, wenn er fit ist, ein krasser Running Back ist, der aber auch in einem Make-or-Break-Jahr ist.
Der fällt aber auch in diese Kategorie von Spieler, die du am Anfang aufgezählt hast, ein Stück weit, ne?
Definitiv, also. Potenzial. Du hast das erste Rookie-Jahr gesehen, sozusagen, und dann im zweiten Jahr, bevor seine Verletzung kam, dass er krasses Potenzial hat. Und seitdem lebt er so ein bisschen von seinem Ruf. Der muss jetzt auch zeigen, dass er überhaupt einen neuen Vertrag bekommt, weil der geht auch in sein letztes Jahr. Ja, der hat seine 50-Year-Option gekriegt. Muss trotzdem jetzt ja einen neuen Vertrag kriegen und um überhaupt, dass jemand in so einen verletzungsanfälligen Running Back Geld investiert, muss der jetzt zeigen, dass er ein ganzes Jahr fit bleiben kann und sein Potenzial auch nutzen kann.
Ja.
Weil wenn fit, dann krasser All-Around-Running Back und damit halt sozusagen vielleicht für eine tiefe, nicht für eine mittlere Fantasy-Runde vielleicht interessant.
Ja.
Wenn aber natürlich halt sozusagen, du musst halt auch fit sein.
Das ist halt, weil er mal an vier war es, ne?
Zwei.
Er war an zwei.
Ach du,
ja. Gepickt wurde. Du willst halt immer noch so Value rauskitzeln. Du willst, komm, du musst doch, komm schon, Alter. Lass diesen Pick nicht komplett vermurkst sein.
Aber
das merkt man ja selbst gerade bei dir, dass du immer noch sagst, ja, aber der hat ja das Potenzial. Wenn der ein bisschen später gedraftet worden wäre, dann wärst du jetzt der Erste, der sagt, oh, Barkley ist ein Running Back, der ist andauernd verletzt gewesen. Also, warum ist er immer noch First String? So, ne? Ja. Was soll das? Was macht der hier?
Der Backup ist Breeder, das heißt, er ist schon vom Talent her auf jeden Fall der beste Running Back, den sie da haben.
Ja, das ja. Ja. Genau, aber unter anderen Umständen hätte man jetzt gesagt, warum ist da nichts passiert?
Ja,
so erlebt halt, jeder will noch, dass er diese...
Aber ich finde es in den Umständen mit dem Quarterback, der Make-or-Break ist, mit dem Running Back, du kannst sozusagen danach einfach einen Neustart machen, beide nicht verlängern.
Ja, das ist eine gute Voraussetzung.
So, und das finde ich halt in Ordnung. Ja. Ne, dann hast du auf Receiver, du hast da jemanden wie Kenny Golladay, der letztes Jahr nicht fit war, der davor das Jahr allerdings auch nicht regelmäßig fit war, ich weiß, du siehst ihn ein bisschen schlechter als ich, aber wenn der fit ist, feiere ich Kenny Golladay. Wenn er fit ist, ist er für mich ein Top 10, Top 15 Wide Receiver. Wenn er fit ist. Problem ist nicht durchgehend eine ganze Saison fit.
Ja.
Trotzdem, wenn fit, richtig gute Anspielstation. Dann hast du Shepard, du hast Tooney, du hast Wendell Robinson und Slayton. Das heißt, du hast sogar eigentlich eine gute Tiefe auf Wide Receiver. Du musst natürlich aber auch gucken, Shepard ist, glaube ich, erstmal out. Gerade im Moment auf jeden Fall.
Bei dem interessiert mich gerade, das will ich gerade mal, oder hast du da die Stats parat? Weil das ist auch so ein Spieler, von dem ich immer denke, dass der gut ist. Der irgendwie
2019
für mich,
mal was gerissen.
Ja, der immer so Beckhams Sidekick war.
Ja, genau.
Mehr mit Potenzial für mehr. Und in meinem Kopf deswegen aber ein bisschen besser ist, als er wahrscheinlich ist.
Der ist schon in Ordnung.
So, ja, auch der Slot, ne?
Genau, aber also, du musst dir halt vorstellen, Tooney ist ja. Also Tooney hat mehr sozusagen Upside und ihm wird auch mehr zugesprochen, dass er da eine Rolle spielen kann.
Hm. Ja, keine 1000-Yard-Season.
Ja, das war ja klar.
Ja, das war klar. Aber zweit, na gut, na, so.
Nee, also
2017, 2018, hättest du jetzt gesagt, da hatte er mal eine 1000-Yard-Season, hätte ich gesagt, okay, vielleicht.
Ja, nee, ne? Also wenn der so zwischen 500 und 800 Yards
macht. 872 war sein Bestwert 2018.
So. Wenn er das wieder schafft, dann hat er eine gute Saison gespielt.
Als Rookie hat er 8 Touchdowns gehabt.
Ja gut, das ist halt, das muss man eins machen.
Das ist aber auch schon wieder 2016. Genau. Boah, da fühle ich mich gerade alt.
Ja, ja. Aber du musst halt gucken. Golladay, Shepard, die müssen halt erstmal fit werden. Bei Tooney gibt es anscheinend Charakter-Issues. Ne? Der ist anscheinend richtig gut, aber der ist im Draft schon gefallen, weil er so ein bisschen schwieriger Typ ist. Hat auch ein krasses Game mal gehabt bei den Giants, aber der muss halt erstmal abliefern.
Was war das? Der hat irgendwie nicht mittrainiert. Was war da irgendwie sowas? Playbook nicht gelernt. Er konnte die Plays nicht. Ich glaube, das war's. Er konnte die Plays nicht.
Und
ich meine, er ist Receiver. Komm schon, genau, Alter. Also, komm schon, bitte, so. Mann, Alter. Wirklich.
Ja. Du musst halt gucken. So, du hast hier Potenzial und ich glaube, wenn du nicht funktioniert, dann wird Randall Robinson funktionieren. Die Passcatcher sind in Ordnung. Auf Tight End bist du weggegangen von Evan Ingram, der halt Potenzial hat, zu Ricky Seals-Jones und Jordan Atkins. Jordan Atkins war für mich mal ein Hype-Spieler, aber du hast jetzt nicht mehr das High-End-Potenzial. Du hast jetzt aber solide Malocha auf der Tight End-Position. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Das ist nett beschrieben.
So, du hast jetzt hier einfach Spieler,
die... Diese Offense wird nicht rasieren wegen ihren Tight Ends.
Genau, so kannst du es auch formulieren. Wo sie rasieren können, auf der Offensive-Tackle-Position. Thomas und Neal finde ich schon richtig nice. Und Inside sind sie zumindest solide. Glowinski und Feliciano kennen das System von Dable. Man muss jetzt natürlich gucken, wer wird linker Tackle. Du hast Osaidu, der ein Wackelkandidat ist. Du hast aber noch Piert, der nicht nur Tackle, sondern auch Guard spielen kann. Aber du hast auch Lemur, der das auch machen kann. Du wirst ein vernünftiges Run-Game auf jeden Fall spielen können mit dieser Offensive-Line. Und ich glaube, mit den beiden Tackeln wirst du auch ein Passing-Game aufziehen können, weil diese Offensive-Line, glaube ich, nicht mehr die Schwachstelle des Teams wird. Ja. Das ist halt auch für Daniel Jones total wichtig.
Ja, und vor allem auch ist eigentlich smart von den Giants, was Teambuilding angeht. Du hast jetzt back-to-back die Tackle-Position gestärkt und jetzt guckst du halt, oh, startet unser QB nächstes Jahr noch hinter dieser O-Line? Mal gucken.
Genau.
Startet unser Running-Back noch hinter dieser O-Line? Mal gucken. Ja. Wenn nicht, wenn wir einen neuen Running Back holen, einen neuen Quarterback, hat der wenigstens eine gute Basis.
Richtig, und das ist ja schon mal unglaublich viel wert. Ja. Aber du musst halt auch gucken, von wo kommst du. Im Vergleich zum letzten Jahr warst du Platz 31. Du warst richtig ungefährlich. Du hast 15 Punkte im Schnitt gemacht.
Puh, ja, das ist schon heftig, ne? Ja.
Wenn du es also schaffst mit neuem System, mit fitten Spielern, und du siehst, hier sind schon viele Events. Mhm. Ne, nicht mehr Platz 31 zu sein, sondern so Platz 22 bis 18 bist in der Offense. Dann ist das ja schon ein riesiger Gewinn. Und dann siehst du ja auch die Entwicklung und darauf kann man dann wiederum aufbauen. Ob das dann heißt, sozusagen, dass Daniel Jones der Franchise-Quarterback ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich finde prinzipiell, sie haben ihm jetzt in diesem Jahr Umstände gegeben, wo man performen kann. Also es gibt dann für mich auch keine Ausreden mehr, dass man ihn, ja, man hat zu wenig von ihm gesehen, man hat ihm zu wenig geholfen. Jetzt nach dieser Saison muss man dann auch irgendwann sagen, gute Quarterbacks performen in allen Situationen. Richtig gute Quarterbacks. Und wenn er dann das auch nicht ist, dann muss man halt sagen, okay, dann trennt man sich halt.
Ja. Und da reden wir ja auch nicht davon, perform im Sinne von, er muss ja jetzt nicht der beste QB der Liga sein, aber du schaffst es trotzdem irgendwie aufs Scoreboard zu kommen. Nicht mal unbedingt die Spiele zu gewinnen, aber dann vielleicht doch mehr Punkte als 15 im Schnitt.
Genau.
Ne? Aber jetzt muss man bei ihm sagen, es ist halt auch Verletzung ist auch ein Thema. Ne? Aber ist auch nicht so, ne? Also, das ist auch ständig verletzt.
Klar.
Ne? Das kommen wir auch noch hinzu.
Bei dem Spielstil, er hält den Ball ein bisschen zu lange, die Offensive Line war nicht ganz so gut. Aber das alles geht ja gerade in die richtige Richtung. Er ist wieder fit, die Offensive Line ist gestärkt, die Waffen sind da. Jetzt, und er hat jetzt einen Coach, der ihm auch mal Plays geben wird, die ihm dazu helfen zu performen. Ja, es ist angerichtet. Die Giants Offense kann sich verbessern.
Ich bin nur dahingehend ein bisschen skeptisch, weil wenn du sagst, die Waffen sind da, im Großen und Ganzen sind es aber immer noch die gleichen.
Klar, aber sie sollten halt verfügbar sein. Ja. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich nicht wieder zwei Receiver gleichzeitig verletzen. Mhm. Durchgehend, die eigentlich als Starter eingeplant sind. Mhm. Hoffen wir einfach mal. Wenn wir zur Defense kommen, muss ich sagen, letztes Jahr habe ich die richtig gefeiert. Dieses Jahr sind sie ein bisschen schlechter geworden. Aber auch hier, statistisch gesehen, Platz 23. Gegen den Pass Platz 15, gegen den Run Platz 25. Sie sind schlechter geworden. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber sie sind in der Front und das ist für die Martindale Defense, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Immer noch stark. Ich meine, sie haben mit Dexter Lawrence und Leonard Williams zwei sehr gute Defense-Liner. Dexter Lawrence, richtig stabiler Nose. Leonard Williams, ein richtig guter 3-4-End, der mir wirklich richtig gut gefällt. Ward ist mehr so der Füller in dem System, aber auch wichtig. Aber was mir richtig gut gefällt, ist halt, dass sie mit Ojulari und Thibodeau, dem Top-Pick dieses Jahr von den Giants, zwei Spieler auf Outside-Linebacker haben, die sie so Outside-Linebacker-Pass-Rush-Edge spielen lassen, die wirklich blitzen können, die wirklich Speed haben, die Athletik haben. Und ich glaube, mein Favorit auf den Defensive Player of the Year ist Kevon Thibodeau.
Rookie.
Defensive Rookie
of the Year. Ja, so. Ja. Ja.
in dem System, in dem Martedale-System, als Outside-Linebacker, als athletischer Freak. Auf der anderen Seite, Ojulari hat richtig gute Pass-Rush-Grades gekriegt. Wenn der fit ist, richtig gut. Und dann hast du als Inside-Linebacker mit Crowder und Martinez zwei sichere Tackler, die Inside tatsächlich alles abräumen werden. Und in der Situation gefällt mir sogar Blake Martinez, dass ich sage,
yes.
Die Front der Giants, die ist gut.
Ja. Das Ding ist, mit Thibodeau, Best Case, er wird Defensive Rookie of the Year und rasiert und hat, weiß ich nicht, 10-6. Oder 8 ja. bis 10. Ne? Worst Case, er ist gut, aber nimmt Aufmerksamkeit von Ojulari.
Ja.
Und Ojulari rasiert stark diese Season.
Richtig. Ne?
Also, weil die Gegner werden Thibodeau auf jeden Fall respektieren. Und das nimmt Druck von Ojulari. Und Williams kann auch noch mehr Pressure
genau,
auch der über die Räume. Interior richtig, generieren.
Auch der wird Räume und, kriegen, weil sie die sozusagen dann auch nicht mehr doppeln können.
Genau, und dann ist es schon ein krasser Pick. Und Best Case, ja, das ist ein Szenario, was eintreten kann. Dass ja. wir am Ende sagen, Thibodeau ist Defensive Rookie of the Year. Und allgemein, der ganze Draft war mega stark von den Giants, finde ich. Also auf der Defense-Seite des Balls fand ich den gut.
Ja, ich muss halt sagen, ich fand den sehr frontloaded. Also ich fand halt Neal und Thibodeau richtig gut. Und ich fand natürlich im Nachgang noch Beavers als Linebacker richtig gut, aber zwischendrin fand ich ihn so lala. Also okay, Robinson hat mir auch noch gut gefallen.
Na, der hat mir nicht ganz so gut. Ja, ist halt ein Speed-Receiver.
Ja, genau. Der gefällt mir halt in dem System da gut.
Ja, ich meinte eher so die Late-Round-Picks, die Linebacker haben mir gut, Thibodeau. Also du hast halt nicht gut in die Secondary, aber da kommst du ja noch zu.
Genau, du hast halt nicht in die Secondary investiert.
So aber gar
du hast
nicht.
Mit Beavers noch einen Linebacker, das heißt auch für Linebacker hast du sogar Tiefe.
Ja.
In der Secondary hast du jetzt aber das Problem, James Bradbury ist weg. Und er war vielleicht nicht die beste Eins, aber er war zumindest, für mich ist er zumindest eine Eins.
Mhm.
Bei Odoree Jackson weiß ich noch nicht, ob er eine Eins ist. Wo ich weiß, dass er keine Zwei ist, ist Flood Williams. Und auch Holmes. Da weiß ich nicht mal, ob sie eine 2 sind. Für mich ist diese Secondary besteht eigentlich nur noch aus Xavier McKinney, der einer der besten Safeties in der Liga werden kann, gerade in dem System. Aber ich weiß, er ist ja auch der beste Spieler in der Secondary. Und Adoree Jackson, ich weiß nicht, den will ich eigentlich als 2 sehen. Und Julian Love als 3 ist solide, aber auch nicht überragend. Das heißt, du musst in der Front richtig Druck generieren können und den Run stoppen, weil die Secondary wird dir nicht großartig helfen. Die Secondary wird anfällig sein.
Ja, Adoree Jackson ist auf gar keinen Fall eine 1. Also.
Er hat so Ansätze, wo ich so sage, ja, das kann funktionieren, aber da denke ich mir halt so, ja, du bist jetzt auch nicht seit gestern in der Liga.
Sagen wir es so, es gibt Games, wo ich sagen würde, ja, okay, hier hat er wie eine 1 gespielt, aber es gibt auch ganz viele, wo nicht.
Genau, und das ist halt das Problem und eine 1 ist halt konstant.
Ja, und ich meine, letztes Jahr war Jackson verletzt, weiß ich gerade nicht genau.
Ich glaube, ausnahmsweise also, nicht.
Ja, ausnahmsweise, ja, ich weiß, ne? So. Aber dann muss man ja sagen, letztes Jahr war er die Nummer 2.
Ja.
Und dann war Bradbury noch da. Und die Secondary war trotzdem nicht gut.
Ja,
so, ne? Und jetzt ist Bradbury die 1 in diesem Tandem auch noch weg. Und du hast niemanden geholt. Also wo in welchem Szenario soll es denn jetzt besser werden? Absolut. Wenn es besser wird, wird es eher besser, weil der Pass-Rush vorne funktioniert und somit weniger Bälle nach hinten kommen. Aber bestimmt nicht, weil die Cornerbacks besser geworden sind.
Genau, und dann muss man halt auch gucken, dass Martin der System, das haben wir bei den Ravens letztes Jahr gesehen, wenn die Cornerbacks nicht man-covern können, weil bei den Ravens war letztes Jahr alles verletzt, dann ist es auch anfällig.
Ja.
So, das ist halt wichtig, dass vorne Druck generiert wird und die Cornerbacks zumindest gute Man-Coverage sind.
Man-Coverage lebt von Druck.
Ja.
Du bist immer benachteiligt im Covern.
Ja, definitiv. Irgendwann wird der Receiver frei sein.
Ja.
So. Und deswegen, ich bin gespannt, auf diese, ich vertraue halt diesem DC, dass ich glaube, die Front ist stark, die wird einige Schwächen in der Secondary ausgleichen. Xavier McKinney halte ich wirklich für einen Pro-Bowler. Das war es aber in der Secondary auch. Für mich ist der X-Faktor Leonard Williams. Wenn der Typ Interior dominieren kann und so spielt, wie er bezahlt wird, dann macht er es für Thibodeau einfacher, er macht es für Ojulari auch einfacher. Er wird selber Pressure an der Front generieren und er wird seine eigene Secondary auch noch sozusagen schonen.
Es ist
spielt der Leonard Williams wie DeForest Buckner bei den Colts, haben die Giants eine richtig krasse Defense.
Ja. Das ist halt auch der einzige Spieler, auf den ich wirklich wetten würde.
Ja.
Ojulari sehe ich das Upside und könnte mir vorstellen, dass die Saison richtig krass wird, aber ich würde noch nicht drauf wetten.
Ja.
Blake Martinez würde ich zumindest dahingehend drauf wetten, ja gut, wenn er
fit ist,
fit, das ist halt das Ding.
Genau, dann macht er seinen Job.
Genau,
dann
macht er seinen Job.
Aber er ist halt, auch du als Fan wirst mir nicht sagen, dass das ist einer der besten Linebacker der Liga.
Ich meine,
der tackelt halt gut.
Ich meine damit, ich würde bei ihm drauf wetten, ich weiß, was ich kriege.
Genau.
So, ich weiß, was ich kriege. Ich kriege jemanden, der als Staubsauger hinter der Line funktioniert. So. Aber nicht fit. Also deswegen Williams der einzige Spieler, wo ich wirklich sagen würde, ja, safe pick, der trägt diese Defense.
Ja. Und ich bin bei den Giants ein bisschen positiver als sonst bei anderen Teams. Ich sage, der Head Coach funktioniert. Mhm. Ich sage, Daniel Jones wird uns zu einem gewissen Grad überraschen. Und es bleiben, ich sage jetzt einfach mal, alle bleiben fit. Was in der NFL eine richtig dumme Aussage ist.
Sagen wir es mal so, in einem gesunden Ausmaße bleiben alle fit.
In einem gesunden Ausmaße bleiben alle fit. Und dann gehen die Giants für mich an Position 3 in dieser Division ins Ziel mit einer 7-10. Das ist aber das, also für mich ist das das Maximum.
Ja.
Tatsächlich. Also normalerweise hat man ja immer so eine Range. Gehen die nur 15 oder 14, gehe ich da auch noch mit. Aber für mich läuft alles gut. Sie gewinnen auch sozusagen 50-50 Games auf einmal. 7-10.
Hatte ich auch also überlegt, aber ich gehe mit 6-11. Es sind dann doch zu viele. Ich meine, ich hätte einmal mitzählen müssen, wie viele Wenns das bei dir waren.
Das waren nur Wenns. Das waren nie Aussagen. Ich habe bei nichts sagen können, ja, das funktioniert auf jeden Fall.
Ja, weil, guck mal, Quarterback, ja, Stein in den Weg gelegt, aber ein guter Quarterback macht auch zumindest aus Mist ein bisschen etwas. Running Back lebt von seinem Draftpick, hat aber jetzt die letzten Jahre nicht performt. Und Running Back, wenn der einmal angeschlagen war, wird es schwierig so. Ne? Also ich meine, das ist sozusagen der rote Faden dieses Podcasts irgendwo. Ja. Ne? So, Wide Receiver, ja, sind gut, aber das sind die gleichen wie letztes Jahr.
Aber auch nur gut, wenn fit.
Genau, nur gut, wenn fit. Und es sind im Prinzip die gleichen wie letztes Jahr, außer jetzt ein Rookie wie Robinson. O-Line ist stark, okay. Die hat sich ein bisschen verbessert.
Kann stark sein.
Kann stark sein, so zumindest die Tackle-Position. Guards, die man geholt hat.
Ja. Kennen das System, sind solide, sind halt Starter, sind keine Backups, sie sind Starter.
So, Defense-Front, ja, Pass-Rush-Tandem hat sich auf jeden Fall verbessert mit Thibodeau. Frage, wie viel? Secondary hat sich dafür verschlechtert.
Frage, also, wie viel?
Sie hat jetzt keinen Grund, so viel optimistischer zu sein. Brian Daboll, natürlich, nicer Coach. Denke ich, aber auch First-Year-Head-Coach, weiß ich nicht. First-Year-Head-Coach,
das darf man auch immer nicht unterschätzen. Wie viele Spieler, Trainer sind auch einfach nur gute Coordinator?
Ja, genau, weil ein Head-Coach ist ja so viel mehr. Ja. Es ist ja so viel mehr. Und vielleicht, wenn du so ein nerdy OC bist, der irgendwie bis spät in die Nacht Tape guckt, weil der Head-Coach halt alles organisiert, ja, dann kannst du da krass sein. Aber wenn du dann der Head-Coach bist und alles drumherum organisieren musst, dann du bist kein guter Headcoach, nur weil du ein guter OC bist.
Nee, das ist richtig.
Und es hat vielleicht auch Brian Daboll, wo man letztes Jahr gedacht hat, safe, dass der einen Job kriegt.
Es hat einen Grund.
Hat keinen bekommen. Genau. So, der hat ja Interviews geführt. Ne? Also hat vielleicht auch einen Grund gehabt. Warum hat er ihn erst jetzt bekommen? Ne? Ich glaube, das wird funktionieren, aber ich sehe jetzt nicht, dass es im ersten Jahr sofort 100%
umgesetzt wird. Die Giants geben dir dieses Jahr keine Garantien.
Ja.
Also das muss man ganz klar sagen.
Ja, genau. Und ich bin bei 6-11 und ich finde das auch schon. Findest auch einen Case für 5-12.
Genau.
Ne? Was hatten sie letztes Jahr? 4-13.
Also ich finde das auch wieder ein Case für 4-13.
Ja, genau.
So, also das finde ich vollkommen legitim. Aber das ist halt die Range. So, ich sage, 4 Siege holen sie.
Ja.
Im besten Fall holen sie 7.
Ja.
Und in dem Fall sage ich 7.
Ja, man ist halt positiver bei den Vents.
Genau. Und die sind ja einfach mal, die waren letztes Jahr alle verletzt und dieses Jahr bleiben sie mal alle fit. Kommen wir zu den Washington Commanders.
Ja, jetzt Commanders. Jetzt bleiben sie. Meinst du, bleiben sie dabei?
Ja, aber ich finde den Namen immer noch furchtbar.
Ist auch wirklich furchtbar. Aber so 2020 Redskins, 2021 Washington Football Team. Oh, kommt nicht so gut an.
Ja.
Oh, Mist, hätten wir mal gewartet, bevor wir die ganze Facility umdekorieren. Nein, das ist nur übergangsweise. Das ist nur übergangsweise. Jetzt sind es die Commanders. Und für letzte Season, na gut, waren sie 7-10. Haben also genauso viel Siege geholt wie das Jahr davor. Ja. Nur damit haben sie halt dieses Jahr nicht die Division gewonnen, also letzte Season. Was hat man vor? Ich meine, du hast jetzt offense-technisch, wie viel Upside kannst du erwarten, wenn dein Quarterback-Move ist, Ryan Fitzpatrick zu holen?
Ey, da kannst du so viel Upside erwarten in manchen Spielen.
In manchen Spielen so. Ne? In manchen Spielen schmeißt er dir halt 600 Yards und im anderen halt so -3. Ne? Ja. So, also da kannst du ja schon nicht sagen, ja gut, weil sie jetzt einen Ryan Fitzpatrick geholt haben, wird das eine krasse Season. Ich meine, wer es am Ende nicht gespielt hat, ist ein anderes Thema, sondern Tyler Heinicke. Aber du hast halt die Washington Football Team in dem Jahr hoch wegen dieser Defense.
Ja.
So, ne, also PFF hatte sie als, ich habe das extra mal nachgeguckt, wie die gerankt waren vor dem Jahr. Jetzt klare Nummer 1, Tier 1 Defense.
Ja.
Mit der Begründung, Secondary ist, kann man schlecht bewerten, aber die D-Line wird alles ausgleichen. Ja, ein Stück weit zu Recht, dass man das denkt. Aber faktisch war es nicht so.
Nee, auf gar keinen
Fall. Also, was für dich die Browns waren letztes Jahr, war für mich diese Line. Also ich glaube, das ist die Enttäuschung der letzten Season für mich gewesen. Ne? Ich habe mich so auf diese Defensive Line gefreut. Hat nicht funktioniert. Defensive Line funktioniert nicht. Ja gut, dann funktioniert auch Washington nicht.
Das kann man sogar dieses Jahr noch sagen, oder?
Das kann man auch noch dieses Jahr sagen. Was aber letztes Jahr funktioniert hat, paar individuelle Leistungen, die Hoffnung machen für dieses Jahr. Ja, so, kommen wir, würde ich sagen, zur Offense. Quarterback. Carson Wentz overpaid?
Ja, weil überhaupt paid.
Weil überhaupt
paid. Er ist übertrieben, also so scheiße ist er nicht.
Das ist halt das Ding, ne? Du guckst ja so. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits sehe ich die Stats und denke mir so, die waren jetzt nicht überragend, aber die waren jetzt auch nicht komplett Mist letztes Jahr. Und wenn du jetzt einfach mal ganz stumpf Carson Wentz vergleichst und Heinicke, dann bekommst du einen QB, der hatte 7 Touchdowns mehr und 8 Interceptions weniger. Und ja, Heinicke ist so ein Volksheld in Washington, aber am Ende ein Premium-Backup. So, das heißt, Wentz ist ein Upgrade. Und statistisch ja auch gar nicht so schlecht gewesen letztes Jahr. Davor, das Jahr war eine Katastrophe. Ne? Also wenn du den 2020 Wentz kriegst, dann hast du verloren. Vielleicht kriegst du ja aber auch
den 2021er.
Ja, und im besten Fall den 2017er, weil ich glaube, den gibt es nicht mehr.
Den gibt es auch nicht mehr. Man muss halt auch mal gucken. Ja. Wir können ja, also dieses Narrativ funktioniert ja nicht immer in alle Richtungen.
Ja.
Ne? Wir können jetzt nicht uns den 2017er grundsätzlich wünschen, dass es dieses eine Outstanding-Jahr wäre. Und bei 2020 sagen wir, das war ja nur ein Jahr, wo er schlecht war. Sondern vielleicht sind das eine ist der Ausreißer nach oben und das andere ist der Ausreißer nach unten. Und 2021 ist einfach Average davon gewesen. Und das ist das, das ist Carson Wentz.
Also man kann halt, also man kann es halt darauf runterbrechen, theoretisch hat er noch Upside irgendwo. Ja. Man kann drauf hoffen, weil aber er hat es mal bewiesen.
Aber das heißt aber nicht, Downsides, dass du es kriegst.
Komplett im Keller. Genau, aber seine Downside-Season ist nicht so viel schlechter als oder auf dem Niveau, was Tyler Heinicke als Starter irgendwo performt hat.
Ja.
So, von daher ist es ein Upgrade, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann denke ich so an Spiele mit letztes Jahr, wo du in einer Situation im vierten Quarter, wo du eigentlich auf Passing Game setzt, um ein Spiel aufzuholen und nicht auf Running Game, weil die Uhr da weiterläuft, du aber nicht Carson Wentz vertraust, sondern Jonathan Taylor den Ball gibst und das in Kauf nimmst, dass die Uhr weiterläuft, obwohl du gerade auf Aufholjagd bist, weil du als Head Coach, Frank Reich in dem Fall, deinem Quarterback nicht vertraust. Und dann muss man sagen, Frank Reich hat die Connection zu diesem 2017 Carson Wentz hatte.
Ja.
So, und dann sehe ich hier irgendwie bessere Stats, ja, aber halt auch einen Coach, der gute Connection zu dem Quarterback hat und ihn nach einem Jahr absägt.
So.
Und das macht es so schwierig zu bewerten. Und Troy Aikman hat gesagt, letzte Chance für Carson Wentz.
Das habe ich aber letztes Jahr schon gesagt.
Ja, das habe ich auch schon letztes Jahr gesagt. Und
was hältst du von Sam Howell?
Das ist,
der kann für mich der große Gewinner dieser Offense werden. Den feiere ich nämlich eigentlich.
Ja, ist trotzdem in die fünfte Runde gefallen. Also
ja, ist klar. Image-Probleme. Die Quarterback-Klasse hat auch ein Image-Problem.
Die hatte ein Image-Problem und er ist in die fünfte Runde gefallen, weil alle anderen auch gefallen sind. Ne?
Genau.
Es war ja klar, dass er nicht, wobei er eigentlich nicht unbedingt, zwischendurch war er auch mal der Nummer 1 Quarterback.
Ja.
So, ich glaube, PFF hat ihn bis zum Schluss jetzt Nummer 1. Das war krass.
Ja.
Du hattest ihn irgendwann auch in deiner Top 3 oder so.
Richtig.
Ne? Aber ich sag mal, der Konsens, was man so mitbekommen hat, hat ihn eher so auf 3-4. Und wenn die 1-3 Quarterbacks in die dritte Runde fallen, dann fällt er halt auch irgendwie noch ein Stück weiter. Ne? Aber trotzdem, das ist nicht, also ich glaube, Sam Howell, wenn er starten muss nächstes Jahr,
dann ist schon einiges schief
gelaufen. Dann war die Season eine Katastrophe.
Ja.
Also das ist dann wirklich Worst Case. Also du gehst jetzt schon von Carson Wentz aus, maximal Tyler Heinicke, dass er irgendwann übernimmt. Wenn Sam Howell aufs Feld kommt, dann haben die Washington Commanders ihre Season offiziell beendet. So, zumindest keine Ambition mehr für den Rest der Season. Also ich bin gespannt, Carson Wentz, jetzt muss er wirklich, also wenn er dieses Jahr nichts hinkriegt, dann ist vorbei.
Die Frage ist, was heißt für dich hinkriegen in dem Fall? Was muss er liefern, damit er nächstes Jahr immer noch startet?
Bei Carson Wentz kann ich es dir gar nicht sagen. So. Was für eine Erwartungshaltung hat man ihn geholt? Also,
er soll dieses Team in die Playoffs führen.
Er soll diese Teams in die Playoffs führen, okay, aber was muss er dafür tun? Weiß ich nicht. Also im Sinne Spiele gewinnen, genau. Aber wird jetzt von ihm erwartet, dass er, was ziehen die für eine Offense auf? Weil mit Carson Wentz würde ich jetzt keine reine Passing-Offense aufziehen.
Nee.
So. Und was erwartest du dann? Dass er wieder über 3000 Yards schmeißt? Und ja, so viele Picks hat er gar nicht. Also wie gesagt, statistisch gesehen war letztes Jahr gar nicht so schlecht.
Okay.
Aber keine Ahnung, ich kann dir wirklich nicht sagen, was Washington von Carson Wentz, also so wie Tobias sie bezahlt haben. Tobias
ist eindeutig Carson Wentz Believer, er kann es mir noch nicht sagen.
Ja, ach Mann, ey. Lassen wir Carson Wentz hinter uns und wünschen ihm das Beste für die kommende Season. Das wünschen wir ihm wirklich. Aber er wird da einen schweren Stand haben, glaube ich.
Man muss jetzt mal dazu sagen, aber das Waffenarsenal, was er jetzt bei den Commanders hat, das in Ordnung.
Das Ding ist, ich glaube, er muss, weil du mich gefragt hast, was erwartet man von ihm, er kommt nicht in die gleiche Situation wie bei den Colts. Klar, weil das war natürlich nur Running mit Jonathan Taylor. Und da muss man dann auch sagen, natürlich performt er bessere Stats als einen Tyler Heinicke. Weil Tyler Heinicke muss auch nochmal den Ball werfen. Bei Carson Wentz sagt jede Defense, ja okay, die haben eine 1800-Yard-Rusher bei den Colts. Ich wollte gerade den Stadtnamen sagen, das wäre fatal gewesen. Wir planen jetzt hier nicht mit dem Quarterback. Und dann kriegst du natürlich Räume, um Yard zu generieren. Und hast auch mal eher einen Receiver frei, ne? Aber auch die Washington Commanders haben ein gutes Running Game.
Und zwei gute Running Backs.
Vielleicht sogar drei dieses Jahr, weil du hast zwei eher leichtere Running Backs mit Antonio Gibson. Ich meine, der ist als Receiver am College gewesen bei Memphis. Du hast J.D. McKissic, der hatte noch in keinem Jahr mehr Rushing Yards als Receiving Yards. Also ein ganz klassischer Receiving Back. Und mehr ist er auch nicht. Ist gut, dass er zurückgekommen ist. Er war ja zwischendurch irgendwo schon in Buffalo. Aber J.D. McKissic, der kommt drauf für Receiving Downs. Antonio Gibson ist dein Number One Back, hatte 1000 plus Yards, aber ist halt eher so der leichtere Back, der aus dem Backfield Bälle fängt und halt eher die Yards über sein Speed holt und nicht als klassischer Downhill ab durch die Mitte. Und dafür haben sie jetzt noch Robinson gedraftet. Running Back out of Alabama, nie verkehrt, oder?
Grundsätzlich erstmal ein Qualitätsmerkmal.
So, und ergänzt diese beiden Running Backs noch ideal, deswegen ich glaube, dieser Running Back Room wird noch besser. Weil du hast jetzt diesen knallharten Downhill-Runner, den du auch durch die Mitte jagen kannst. Und Washington wird, glaube ich, relativ viel aufs Laufspiel setzen nächstes Jahr. Kann ich mir schon vorstellen. Sie können aber halt auch werfen, weil sie haben ja die Waffen. Sie haben einen ganz klaren Number-One-Receiver in Terry McLaurin. Wurde bezahlt und auch verdient. Weil, du musst jetzt bei ihm auch einfach mal sagen, ne? Der hat in 3 Jahren über 3000 Yards geholt und 16 Touchdowns. Und guck mal, wer alles seine QBs waren. Case Keenum, Dwayne Haskins, Colt McCoy, Alex Smith, Kyle Allen, Tyler Heinicke, Ryan Fitzpatrick, Jared Gilbert, 3 Jahre. Wir reden hier von 3 Jahren und er trotzdem jedes Mal eine 1000-Yard-Season performt.
Gute Spieler machen sowas.
So, Daniel Jones, das war nochmal ein Seitenhieb Richtung New York. Trotz Umstände kann man performen. So, und ich würde fast schon sagen, mit Carson Wentz
ist der beste QB, den er gerade so hatte, weil Fitzpatrick war nicht fit.
So, und Alex Smith auch nicht.
Ja, genau.
Na, warte.
Nicht mehr so in dem Maß. Das war nicht mehr Kansas City.
War das der Alex Smith, der da Bälle geschmissen hat? Das war nach der Verletzung, ne?
Ja.
So, und dann hast du natürlich, sonst vorher hätte ich gesagt, Alex Smith ist hier der Beste in der Runde, aber jetzt ist Carson Wentz. Ja. Und wenn der jetzt mal eine ganze Season mit einem Quarterback zusammenspielt und nicht mit dreien in der Season, wo er dauernd hin und her gewechselt wird, weil das Thema hatten wir schon so oft, Chemistry zwischen Receiver und QB ist wichtig. Dann sehe ich da eine noch bessere Ziel.
Und vor allem hat er diesmal ja auch, er ist nicht mehr der einzige Receiver, der hier was kann.
Genau. Dann hast du nämlich noch Jahan Dotson gedraftet. Der weiß, was es heißt, mit einem nicht guten QB zu performen, weil Penn State hat keinen.
Richtig.
Und ist einfach eine Waffe auf dem Slot.
Ist für mich so eine Light-Version von McLaurin eigentlich.
Mhm. Ist auch sein Problem gewesen, so ein bisschen anders heißt.
Ja. Mhm.
Aber das mag ich immer, das sind immer Stories, wenn so, er hat doch performt. Er ist Receiver. Ich erwarte, dass er Kontakt ausweicht, so, ne? Nicht den Kontakt sucht. Wenn du als Defense-Spieler undersized bist, kann das ein Problem sein. Ne? Aber als Receiver denke ich mir so, ja gut, aber er hat trotzdem performt, hat krasse Hände, hatte bei 143 Catches 2 Drops. So, also ist eine zuverlässige Anspielstation, ergänzt schon mal Terry McLaurin im Slot. Dann hast du auch noch Curtis Samuel, den hast du ja letztes Jahr geholt, für 3 Jahre verpflichtet, 34,5 Millionen, hat aber nur in 5 Games gespielt, 1 gestartet und hatte 10 Touches. So, aber davon 6 Catches und 4 Rushes. Also wenn du Glück hast, hast du hier nicht den Debo, weil ich mag die Vergleiche nicht, aber du hast nochmal zusätzlich so einen X-Faktor in so einem hybriden Spielertypen. Ja. Was die Offense ja auch nochmal auf eine andere Art gefährlich macht. Also wenn es gut läuft, hast du Terry McLaurin, der noch besser wird. Du hast Curtis Samuel, den du bezahlt hast und du kriegst, was du in ihm gesehen hast, wenn er fit bleibt. Hier haben wir halt das Wenn. Und du hast noch einen guten Rookie verpflichtet, der im Slot performen wird. Also du bist besser geworden.
Und du hast immer noch Diami Brown, den ich gar nicht so verkehrt finde.
Stimmt, ja. So. Auch eine Menge Upside.
Genau, also das ist schon, du hast sogar Tiefe.
Ja, genau. Du hast Adam Humphries verloren, aber gut, das ist Jahan Dotson, ist Adam Humphries.
Ja, ganz anderer Körpertyp.
Ich meine jetzt, Adam Humphries ist auch ein Slot.
Ist ein Slot, also, aber ein Big-Slot.
Ja, aber du hast den Slot ersetzt, den Slot-Receiver ersetzt durch einen Spieler mit auf jeden Fall mehr Upside.
Absolut, weil Humphries hat auch hier nicht funktioniert.
Genau.
Der, bei den Titans war der gut, aber hier hat er nicht funktioniert.
Genau, und deswegen ist er jetzt auch wieder weg. Ja. Also Waffen haben sich verbessert. Tight End. Tight End haben wir ja auch noch. Wir wissen ja jetzt, ein Tight End ist wieder zurück zur Schule gegangen.
Ja.
Ist aber auch nicht so schlimm, war jetzt, glaube ich, der vierte Tight End oder so. Ne? Du hast Logan Thomas. Der war College QB, wusste ich gar nicht.
Wusste ich auch nicht, aber Logan Thomas ist der Inbegriff von solide, aber halt auch nicht mehr.
Ja, weil halt aber halt auch immer so ein bisschen verletzt irgendwo. Ja. Ne? Letztes Jahr ja leider auch wieder. Dann hatte er ja 2020 mit Washington so eine Breakout-Season, 2021 Kreuzbandriss und mit Breakout meine ich 600 plus 6 Touchdowns, sodass man sagt, darauf kann ich aufbauen, ist ein guter Starter. Ne? Ja. Dann aber wieder Kreuzbandriss, ist jetzt auch schon 30. Ne? Schwierig. Dann hast du noch John Bates, hatte letztes Jahr eine etwas underrated Rookie-Season. War von allen Rookie-Titans Nummer 3 in Receiving. Und den hast du eigentlich nur wegen Blocking geholt. Also du hast hier einen richtig starken Blocker. Das war einer der besten Blocking-Titans der Draft. Ja. Okay, du willst, dass ich nicht so lange über Titans rede. Ist auf jeden Fall ein starker Blocker. Tom signalisiert mir das hier. Du hast einen starken Blocker mit Upside im Passing-Game. Also auch nicht groß verschlechtert. Ja. Offensive Line. Du hast einen guten Tackle in Schatz Leno. Von Bears gecuttet. 2021 krass performt bei Washington. So, das ist solide. Du hast Samuel Cosmi auf dem rechten Tackle, der war als Rookie stark, hat nur 9 Spiele gespielt, war dort aber überragend im Run-Block und Pass-Block wird tendenziell, wenn noch, besser.
Genau.
Ne, wenn du den jetzt noch abcoachst, also das Tackle-Duo gefällt mir gut. Interior hast du Brandon Scherf abgegeben, dafür Andrew Norrell geholt, also das war so dieser Tausch mit Jaguars.
Ich sage immer, das ist ein 1-2-1-Ersatz.
Ja, also ich denke, Brandon Scherf ist noch besser, aber auch verletzungsanfälliger. Genau,
dafür ist Norwell halt häufiger verfügbar.
Genau. So, ich dachte, Norwell wäre jünger, aber die sind beide 30.
Ja.
Also 1-1 Tausch.
Es wäre halt viel cooler, wenn die beide in einem Team spielen würden. Überleg mal, das sind deine beiden Guards.
Na, dann bist du gut.
Dann bist du gut.
Hallo, so lief's nicht.
Ja.
Dann hast du auf der anderen Guard-Position Eric Flowers verloren, aber gut, da wird jetzt Wes Schweitzer oder Trey Turner ihn ersetzen. Das ist auch kein Downgrade. Und dein Center ist wieder fit. Roulier, Chase Roulier, hat sich in seinen 5 Jahren stetig verbessert, kommt jetzt wieder, letztes Jahr verletzt, in Woche 8. Ist also auch durch sein Comeback ein Boost für diese Offensive Line. Also hinter dieser Offensive Line kannst du arbeiten. Ja. Die war besonders stark im Running Game. Nochmal ein Punkt, wo man sagen könnte, ah, gut, wird vielleicht mehr Laufspiel. Und im Passing Game muss man dann halt aber auch mal sagen, so eine O-Line, ja gut, wenn der Quarterback dahinter langsam Release hat,
Der muss halt den Ball loswerden.
Genau, dann kannst du auch nichts machen. Ja. Ne? Oder der Quarterback keine Anspielstation hat und deswegen den Ball länger halten muss. Also du kannst jetzt nicht pauschal sagen, die O-Line ist schlecht, nur weil oft gesackt oder viele Hurries. Ne? Also die Offense der Washington Commanders, wenn man an Carson Wentz glaubt, wird sie besser sein als letztes Jahr.
Also für mich ist das so eine typische Durchschnittsoffense eigentlich.
Na, du hast einen Number-One-Receiver. Du hast ein gut funktionierendes Running Game. Ist auch belegt, weil Gibson hat es gezeigt. Du hast eine solide O-Line.
Ja, aber du hast nicht den Top-Rusher, du hast nicht den Top-Receiver. Also McLaurin ist schon Elite, aber nicht.
Ja. Ich glaube, McLaurin könnte es halt werden.
Ja.
Wenn man bedenkt, unter was für einer Situation der halt wirklich jedes Jahr performt hat.
Genau, aber Dotson ist ein Rookie, beispielsweise. Ja. Also, und Samuel muss auch erstmal beweisen, dass er dauerhaft funktionieren kann.
Genau, aber die Offense hat sich, ich würde mal sagen, sie hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert.
Sie hat sich auf jeden Fall verbessert.
Tendenziell sogar verbessert.
Sie hat sich, also definitiv hat sie sich verbessert.
Ja. So, kommen wir zur Defense. Kommen wir zur Defensive Line. Ja. Jetzt muss man sagen, die beiden Ends, Chase Young und Montez Sweat, haben zusammen 15 Spiele verpasst.
Ja. Ja.
So. Und dann muss man auch sagen, ja gut, okay. Das erklärt dann natürlich auch, wieso die Defense Line nicht so funktioniert hat. Jetzt muss man aber auch sagen, Chase Young hat sich in Woche 9 verletzt. Kreuzbandriss. Bis dahin hat er nicht performt. Ne? 1,5 Sacks.
Er hatte nur keine Sacks, seine Pressure waren okay.
Waren okay?
Ja. Das muss, also, wir haben das natürlich auch ein bisschen hochsterilisiert. Also seine Pressure waren in Ordnung. Er hat nicht so dominiert, wie man gedacht hat.
Also ne, er muss schon...
Er muss jetzt halt auch mal produzieren.
Er muss jetzt nachlegen. Würde aber, glaube ich, also ich glaube, Chase Young findet zu seiner alten Form wieder. Und da muss er halt auch sagen, was ist das halt für eine Defensive Line? Chase Young, First-Round-Pick, Darren Payne und Jonathan Allen in der Mitte, First-Round-Pick, Montez Sweat, First-Round-Pick.
David Bader, auch ein Interior.
Ja, genau.
Ehemaliger Swedish Unicorn.
Ja,
Also, ich glaube Ingolstadt-Duke.
Ja, also da hast du auf jeden Fall eine, du willst nicht Backup sein in dieser Line.
Ja, das Ding ist aber, sie haben auch einen krassen, sie haben auch mit Fidarian Mathis als Defensive Tackle Backup, der ist mega.
Genau, sie haben zwar auch Ioannidis verloren nach Carolina und Settle nach Buffalo.
Ja.
Aber also das waren gute Rotationsspieler und genau. Starke Tiefe, aber und klar.
Mathis kann das ersetzen, finde ich. Und ja, hat sogar Potenzial dafür, Jonathan Allen nächstes Jahr zu ersetzen, wenn da der Vertrag ausläuft.
Ich glaube, Jonathan Allen.
Hat er den Vertrag gekriegt und Payne hat den Vertrag
gekriegt? Payne läuft nächstes Jahr aus und du wirst, das ist ja auch das Ding bei jetzt Ioannidis und Settle, das sind Spieler, die starten woanders, ja. Aber die starten halt nicht hier. Das heißt, du verlierst sie irgendwann und dann musst du halt nachdraften, das hast du mit Mathis gemacht, hast einen der besten. Du hast sozusagen die schiepe Nose-Tackle-Version von John Davis bekommen.
Ja.
So, das hast du gemacht. Und Payne wird nächstes Jahr auslaufen, dann musst du sagen, der ist jetzt nicht Elite, aber solide Plus.
Ja.
Und hat noch dieses First-Rounder-Label und damit auch immer dieses verbundene Upside, was andere Teams dann noch in den Spielern sehen. Du kannst nicht vier First-Rounder halten.
Du wirst ihn als Free Agent, musst du ihn ein bisschen overpayen und das musst du dann als Washington sozusagen ausgleichen können und deswegen hältst du den dann nicht.
Ja, genau. So, und wenn wir jetzt diese Defensive Line uns nochmal anschauen, die wird die Erwartung erfüllen dieses Jahr, wenn sie fit bleibt. So, also da würde ich das letzte Jahr ein bisschen ausklammern. Und vor allem letztes Jahr muss man dann halt auch sagen, du hast es schon angesprochen, Jonathan Allen, und der hatte letztes Jahr eine Monster-Season, obwohl Sweat und Young so viele Spiele verpasst haben. Also er hat sich in allem nochmal deutlich verbessert, er hatte 9 Sacks, 30 QB-Hits, 10 Tackle-For-Loss, in allem deutlich verbessert. Also der wirklich mit einer Monster-Season. Wenn der jetzt noch spielt mit seinen beiden Edge-Rushers, mit seinen beiden Ends, ist ja eine 4-3, mache ich mir da keine Sorgen, dass es funktionieren wird. Da mache ich mir mehr Sorgen auf Linebacker, Jamin Davis, die haben nämlich nichts getan, um sich auf Linebacker zu verbessern. Und
weil Jamin Davis richtig viel Potenzial hat.
Ja, aber auch wirklich nicht gut war in seiner Rookie-Season.
Aber der wird richtig upsteppen. Im ersten Jahr, der wurde als Athlet gedraftet, der noch roh war.
Ja.
Und jetzt wird alles einen Schritt langsamer für ihn. Und der wird, glaube ich, richtig upsteppen.
Ja, jetzt muss man ja sagen, du stehst hier als Außenstehender, sagst du jetzt, ja, warum haben sie nichts gemacht? Der war doch Mist. So, also nicht Mist, aber der war schon nicht gut. Ne?
Also auf die Saison, die letzten paar Spiele waren in Ordnung, aber auf die Saison war der nicht gut.
Ja, der hatte eine übelst hohe Mist-Tackle-Quote, 108 Passer-Rating zugelassen. Und jetzt sagst du, warum haben die denn nichts getan? Ja, aber vielleicht, weil sie das Potenzial in ihm sehen und glauben, sie müssen nichts tun. Also deswegen, man kann an Jamin Davis glauben. Dann hast du noch Cole Holocamp, ja gut, das ist so eine Tackle-Maschine, 140 plus. Aber relativ dünn und es ist halt die ganze Linebacker-Position steht und fällt damit, ob Jamin Davis funktioniert. Und in der Secondary bist du auch voller Fragezeichen. Ich meine, William Jackson ist deine Nummer 1.
Das ist schon mal grenzwertig.
Der hat letztes Jahr gut gespielt. Ne? Ab Woche 10. Und immer wenn du schon so ein ab Woche X da zuwachst, dann hast du also, die Hoffnung.
Der hatte die letzten 3,5 Quarter, die er gespielt hat, die waren gut.
Da hat er halt 105 Yards bei 217 Coverage Snaps zugelassen. Und das ist wirklich gut. Aber was war von Woche 1 bis 9? Ne? Und das war ein gutes Jahr jetzt. Ne? Vorher, naja, wobei in Cincinnati war er ganz gut. Aber er hat halt schwach angefangen. So, das ist keine gute Baseline für die Situation. Da hast du Kendall Fuller. Der war ja schon mal bei Washington, da war einer der besten Slots, ist zu den Chiefs, hat nicht funktioniert. Und jetzt spielt er wieder Outside Cornerback und ist dort eine gute 2.
Ja.
So, das ist eine gute 2. Also, du hast ja das Problem, ist die 1 gut genug? Und dann hast du noch einen guten Nickel Corner, Benjamin St. Jude. Ich glaube, der ist ein bisschen underrated, weil der kam von so einer kleinen Uni.
Ja, aber als Nickel ist er super.
Als Slot ist der gut.
Genau.
So, also da ist die Frage ist so ein bisschen, wie gut ist deine 1? Aber vielleicht knüpft ja Jackson an der alten Leistung an. Und Safety hast du halt so Bobby McCain. Also ein bisschen One-Hit-Wonder gewesen letztes Jahr. Also hatte in fast allen Sachen so seinen Karrierehöchstwert. Frage, ob er es wieder hinkriegt. Und du hast halt Collins verloren.
Aber du hast ja immer noch Cameron Curl.
Du hast Cameron Curl, der ist so ein bisschen auf dem Weg zum Leader. Und ist ja jetzt, war ein ehemaliger Siebtrunden-Pick. Als Rookie dafür 11 Spiele gestartet, also das ist Value.
Ja.
Eben. Ist eine Tackle-Maschine, also ersetzt Collins prinzipiell von der Rolle 1:1, hat vielleicht mehr Upside als Collins, liefert er das schon nächstes Jahr?
Wie viel hat Collins letztes Jahr geliefert? Das ist ja die Frage.
Er hat halt viel den Linebacker-Room aufgefüllt, ja, sozusagen. Ne? Also wurde wirklich viel als Linebacker auch eingesetzt. Was man sagen kann, eine Stat habe ich, die spricht für Curl. Der hat 5,7 Miss Tackle. Collins hatte 13,8. Und Box Safety hat eine Qualifikation.
Tackle.
Macht die Tackle im Open Field, ja, in dem Bereich, wo es schwierig ist. Und dort 5,7 ist krass. 13,8 nicht so. X-Faktor bei den Washington Commanders. So ein bisschen die Symbiose aus Secondary und Pass Rush. Weil es, ich meine, wenn deine Secondary die ganze Zeit offen ist.
Du sollst einen Namen bei sowas nennen und nicht irgendwie einen Bereich.
Warte doch. Es kommt doch. So, wenn du die Defensive Line richtig ausschöpfen willst, brauchst du auch eine gute Secondary. Und ich frage mich, kann Jackson der Nummer 1 Cornerback sein für dieses Team?
Okay. Ja. Für mich ist der X-Faktor Chase Young. Chase Young muss eine 15-Sack-Season haben, damit das mal, damit das hier mal vorangeht.
Zu billig. Wenn man auch nehmen könnte, wäre Curtis Samuel für die Offense.
Das
gefällt mir fast noch besser. Ich nehme Curtis Samuel. Kann er das Schweizer Taschenmesser für die Commander sein. Aber insgesamt bleibt es bei mir Losing Record mit 8-9. Ich glaube nicht, dass Wentz... Also jetzt
8-9?
Ja.
5-12.
Echt? Ja, das Ding ist, ich hatte sie auch erst tatsächlich bei 5-12. Was waren sie letztes Jahr? 7-10, ne?
Ja, 7-10.
So, 7-10. Und ich sehe nicht, dass sie sich verschlechtert haben. Ich glaube, die Defensive Line wird dieses Jahr deutlich besser spielen als letztes Jahr, weil letztes Jahr war verletzungsbedingt nichts. Carson Wentz ist zumindest kein Downgrade und ein bisschen besser spielen als Heinicke wird er. Und ich glaube, das Running Game wird noch besser funktionieren. Also ich sehe keinen Grund, ihm jetzt die Siege abzuziehen.
Ja, aber ich glaube, dass sie durch die Emotionalität von Heinicke letztes Jahr mindestens 2-3 Siege geholt haben, die sie sonst nicht geholt hätten. Und ich möchte erstmal A, sehen, dass da alle fit bleiben. B, möchte ich sehen, dass diese Offense Line so hält, weil ich halte West Schweizer und auch Trey Turner beispielsweise jetzt auch nicht für die Bringer. Der Rest ist okay. Aber ich sehe noch nicht Carson Wentz in dieser Offense performen. Und ich sehe noch nicht, dass diese Defense dieses Team tragen kann. Das möchte ich erstmal sehen. Weil dafür hat man mir dann doch auf Linebacker ein bisschen zu viele Schwachstellen außerhalb von Jamin Davis. Und ich glaube auch, dass die Secondary jetzt nicht so überperformen wird. Dann kannst du auch eine dominante Defense Line, weil die kannst du auch theoretisch ja einfach überspielen, indem du einfach ganz schnelle Releases rausfährst.
Naja, das wäre das. Also diese Symbiose zwischen Pass Rush ist abhängig von der Secondary und die Secondary ist genauso abhängig vom Pass Rush.
Ja,
ich verstehe den Gedankengang, wie gesagt, bevor...
Ich sag halt sozusagen, letztes Jahr haben sie die 50-50 Games halt dann doch vielleicht mal gewonnen und dieses Jahr gewinnen sie die nicht, weil die Emotionalität mit Rance halt doch dem Team gegenüber fehlt, weil wenn... Man, eine Sache, der größte Unterschied zwischen Wentz und Heinicke ist für mich, Heinicke ist ein Leader.
Wentz nicht, ja.
Wentz definitiv nicht. Und deswegen, und ein Leader holt dir 2 Siege mehr, als du eigentlich kannst. Wentz holt dir das vielleicht, also ist vielleicht der bessere Quarterback, aber er holt dir nur das, was das Potenzial, was die Spieler dir hergeben. 50-50 Games gewinnt dann immer der andere. Das ist meine Theorie.
Ja, so nice, sind wir uns mal nicht einig. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe es, ich hatte sie, bevor ich mich mit denen auseinandergesetzt habe, auch bei 5-12. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber ich sehe kein Downgrade und D-Line wird wieder besser. Und
das ist ja auch alles gut.
Das ist so mein Gedankengang gewesen. Ne? Wie begründe ich das jetzt? Ne? Ja. Aber gut.
Hey, mich können jetzt auch gerne Washington-Fans anschreiben und sagen, hier, pass mal auf, du hast gar keine Ahnung.
Wo wir wieder bei dem Thema sind, wir kennen ja gar keine.
Stimmt.
Grüße an alle Washington-Fans.
Das Risiko ist ja relativ gering.
Ich darf sowas sagen als Chargers-Fan, du nicht.
Stimmt.
So.
Kommen wir zu den Philadelphia Eagles.
Ja.
Die Philadelphia Eagles haben letztes Jahr für mich schon ein bisschen überperformt mit 9-8. Hätte ich vor der Saison so nicht gedacht. Ich finde, Nick Sirianni hat einen richtig guten Job gemacht. Hat mit seinen Koordinatoren Jonathan Graham und Shane Strachan wirklich eine Offense aufgezogen oder ein Team aufgezogen, was eine Identität gekriegt hat. Sie haben ein bisschen gestruggelt am Anfang, indem sie Jalen Hurts halt zu viel werfen lassen haben, aber so als sie auf die Idee gekommen sind, hey, wir haben einen richtig guten Runner als Quarterback, wir haben einen ganzen Stall voller Running Backs, die alle laufen können. und wir stellen jetzt hier einfach mal das physische, und wir haben eine richtig physische Offensive Line. Wir laufen einfach alles in Grund und Boden. Sage ich. Ab da haben mir die Eagles richtig gut gefallen. Sie waren ausrechenbar zum Schluss, aber 9-8 hätte ich vor der Saison von ihnen letztes Jahr nicht erwartet.
Ja.
Was ich bei den Eagles cool finde, ich habe halt echt das Gefühl, dass dieses Team mit einem Plan zusammengestellt ist. Du hast halt hier beispielsweise sozusagen, du hast alternde Spieler wie Fletcher Cox oder Jason Kelce, aber du hast sozusagen den Nachfolger teilweise jetzt schon gedraftet. Das heißt, du kannst die Leute ranführen. Du merkst, hey, die wollen sozusagen ihr Team weiterentwickeln. Dann weißt du, okay, die sind vielleicht auch mit Jalen Reagor nicht so zufrieden, aber die Idee, Devonta Smith einen zweiten Receiver an die Seite zu stellen, der halt auch performt und das Leben für Hurts einfacher macht, die ist ja weiterhin da. Und da ist es dann so, dann riskieren sie halt auch mal was und sie holen sich einfach AJ Brown.
Ja.
Und ich muss halt dann sagen, die Eagles gefallen mir richtig, richtig gut. Und wenn du dann auf die Abgängeseite guckst, da ist nicht viel passiert. Keine Leistungsträger abgegeben. Du hast eine Offense, die ist prinzipiell auf Platz 12 gewesen. Passing Game, unterdurchschnittlich, Platz 25. Run Game, clear cut number one. Liegt auch an diesem Quarterback. Jalen Hurts ist für mich aber ein Quarterback, wo ich sage, ich habe den jetzt irgendwo auf Platz 25 gesehen, wo die ganzen Starter verglichen wurden. Für mich ist Jalen Hurts aufgrund seiner Runner-Qualitäten ein Top 15 Quarterback. Ich glaube auch daran, dass Jalen Hurts sich als Passer weiterentwickeln wird. Dass er wirklich, wenn du, es gibt auch dieses Alabama QB Room mit Tua, Jalen Hurts und Mac Jones.
Mhm.
Als Patriots-Fan wird mir das schwerfallen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Jalen Hurts nächstes Jahr die beste Saison spielt von den dreien.
Und der Einzige, der nicht bei Alabama seine College-Karriere beendet hat.
Ja. Und deswegen, ich glaube, Jalen Hurts wird auch hier den nächsten Step machen. Und als Backup hast du immer noch Gardner Minshew und das ist ein Top-Backup. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, Gardner Minshew gibt dir eine Baseline, mit dieser Offense performen zu können.
Und du hast Carson Strong.
Du hast Carson Strong, ey. Hat einen guten Arm. Ja. Wahrscheinlich den besten Arm in den Raum.
Und, ja, wahrscheinlich auch. Vielleicht tatsächlich. Das ist vielleicht nicht mal gelogen. Ja. Passt nur nicht ins System.
Ja, passt dann nicht ins System, aber vielleicht für Hail Marys.
Das wäre witzig, wenn einfach so.
Du hast einfach so ein.
Für Hail Mary. Du hast einfach so ein Hail Mary Quarterback.
Genau. Ey, warum denn nicht? So, du kannst halt für alles eine Gadget-Waffe rausholen.
Ja. Ja, das Ding mit Jalen Hurts.
Ich finde den underrated mittlerweile. Ich finde, sein Ruf ist schlechter als das, was er bringt.
Also ich habe letztes Jahr bei manchen Spielen gedacht, boah, wirklich, der Wurf war richtig mies und vor allem also wirklich ungenau. Ne? Ja. Also es ist schon noch was, woran er arbeiten muss, aber es ist ja wirklich etwas, worin du besser werden kannst.
Ja.
So, und wenn einfach ein bisschen von seinem Workload als Running QB dadurch weggenommen werden kann und die Offense nicht ganz so berechenbar wird, reicht das ja schon. Aber bitte, also er muss ja nie irgendwie, weiß ich nicht, 40 Pässe im Spiel an. Das war ja letztes Jahr am Anfang so.
Genau.
Wo wir uns so gedacht haben, Alter, entlasse den Typen.
Ja.
Was erwartet ihr von Jalen Hurts? Benutzt ihn ja völlig falsch. Und dann kam ja dieser Cut. Ja. Ne, also das wirst du von Jalen Hurts nie kriegen. Aber er wird sich im Passing-Game nicht verschlechtern. Wenn er so bleibt, naja, ist immer noch gefährlich.
Genau, er ist auf jeden Fall immer eine Waffe.
Potenziell wirst du eher besser.
Genau. Ne?
Da arbeitest du jetzt die ganze Offseason dran und dass du da im Kurzpassspiel zumindest ein bisschen genauer wirst und dann, ja, warum nicht?
Richtig, und du hast also auf Running Back, hast du mit Miles Sanders, ist ein unterschätzter Nummer 1 Running Back. Du hast mit Kenneth Gainwell jemanden, der laufen kann, aber eigentlich ein Receiving Back ist. Und da ist er ziemlich gut. Und du hast mit Boston Scott einen richtig guten Backup auf Running Back. Das heißt, du hast auch hier wieder eine verschiedenste Running Back-Typen, die du bringen kannst.
Ja, das ist halt smart, nicht auf einen zu setzen, sondern, ne, das haben sie ja letztes Jahr auch schon. Da war noch Howard da, ja. So 4 oder 5 Running Backs im Schnitt irgendwie 60, 70 Yards gefühlt hatten.
Richtig, ja. Das macht es halt gefährlich. Und du wirst
ja, und das macht es austauschbar.
Und Miles Sanders hat ja immer nur die Yards gemacht und nie die Touchdowns, wenn die Howard bekommen.
Ja.
Und vielleicht wird sich das dieses Jahr auch mal ändern, dass Miles Sanders auch mal einen Touchdown machen darf. Ja. Aber du hast sozusagen da richtig viel Qualität und du kannst diese Offense immer noch weiter aufziehen. Nur hast du jetzt neben Devonta Smith, der eine richtig gute Rookie-Saison gespielt hat, mit AJ Brown einen Nummer 1 Receiver noch dazu bekommen, der das machen soll, was Jalen Reagor, glaube ich, machen sollte. Und mit Jalen Reagor hast du zumindest ein Backup, der funktionieren kann.
Vielleicht funktioniert er jetzt als 3.
Genau, aber du hast jetzt mit AJ Brown und Devonta Smith echt 2 Spieler, wo ich sage, Devonta Smith hat das Nummer 1 Potenzial und AJ Brown ist ein Nummer 1 Receiver. Das ist einer der interessantesten jungen Receiver der Liga. Und als Nummer 3 oder 4 hast du Greg Ward. Der auch okay ist.
Oder Chris Watkins.
Watkins wird gerade im Trainingscamp richtig gehypt.
Ja. Ja, ist jetzt auch hier bei ESPN ist am Start, ist ja die Nummer 3.
Ja.
Gerade. Hat nicht zu heißen, aber.
Genau, aber das sind halt so, das sind Spieler, du hast eine Tiefe, du hast auch hier unterschiedliche Spieltypen und du siehst, dass das hier eine Identität ist. Du hast mit Dallas Goedert immer noch einen Tight-End, wo ich sage, all around ist der okay. Das ist jetzt kein Elite-Tight-End, aber du brauchst, aber du hast kein Need, wenn du ihn hast.
Ja, und er hat ja letztes Jahr übernommen.
Ja.
Nur alle so, Zach Ertz weg.
Fragt
keiner mehr nach. Weil er ist abgesteppt, hat performt und also wenn, wird es dieses Jahr besser, aber nicht schlechter.
Genau. Und dann hast du immer noch das alles, es startet ja alles an der Front. So. Und die Offensive Line der Eagles ist traditionell gut. Du hast mit Malaita und Lane Johnson ein gutes Tackle-Duo und du hast dahinter Andrew Dillard, der eigentlich schon starten könnte vom Potenzial her und von seiner Stärke her. Interior bist du eine der besten Offensive Line der Liga. Du hast Dickerson, du hast Jason Kelce und du hast Somilo. Und du hast mit Cam Jurgens, sogar den Nachfolger von Jason Kelce, schon im Roster. Du hast also sozusagen, du hast Tiefe in der Offensive Line, du hast einen guten Tackle-Backup, du hast einen guten Interior-Backup, weil Cam Jurgens kann auch Guard spielen. Und du hast einfach eine richtig hohe Qualität in der Offensive Line, die dann dazu führt, dass du halt A, laufen kannst, aber auch die sind halt auch im Passing-Game, in der Offensive Line, im Blocking gut.
Ja.
Das heißt, diese Offense hat Potenzial, weil sie A, erstmal keine klaren Schwachstellen hat und wenn Jalen Hurts einen Schritt nach vorne im Passing-Game macht, hat sie sogar Potenzial, eine richtig high-powered Offense zu werden.
Ja, und vor allem mit der Offensive Line, wenn du so viel läufst, also wenn du das Number-One-Rushing-Team bist, brauchst du auch tief in der O-Line.
Genau, da musst du halt auch da sogar mal rotieren.
Ja. So. Oder halt einfach Verschleiß kompensieren.
Ja. So. Und das können sie halt. Du hast halt bei den Eagles das Gefühl, dieses Team ist richtig gut zusammengestellt. Und das merkst du auch in der Defense. In der Defense hast du in der Front hast du so physische Haudicken wie Burnett, wie Graham, wie den alten Fletcher Cox, der nicht mehr Elite ist, aber immer noch sehr gut. Wie den Glücksgriff Hargraves. Das sind ja eine Starter, die sind ein gutes Starting-Lineup, die vielleicht nicht mehr High-End sind, aber die sind auf jeden Fall physisch dominant. Und als Backup für Fletcher Cox beispielsweise hast du mit Jordan Davis jemanden, der auf jeden Fall körperliches Potenzial hat. Der auf jeden Fall dir sagt, okay, ich bin der Nachfolger von Cox. Du hast sozusagen jetzt auch da wieder für die Zukunft vorgesorgt. Was ich sehr, sehr smart finde. Und auch Sweat, Tupulotu und Jackson haben Potenzial.
Ja.
Auf Linebacker bist du so ein bisschen, da sagt man so, ja, bist ein bisschen dünn, ja. Weil Kazir Wright hat für dir den Chargers-Bonus, ist glaube ich gut.
Ja, guter Offball-Linebacker, war mal Safety. Ne?
Genau, ist ein guter Offball, ist so ein moderner
so hybrider
Linebacker.
Hybrider Linebacker. Ne?
TJ Edwards würde ich sofort als Schwachstelle in dieser Defense bezeichnen, aber du hast eine Kobe Dean bekommen. Eine Kobe Dean von Georgia. Funktioniert auf jeden Fall hinter Jordan Davis, weil das haben wir gesehen.
Ja.
Das muss man mal ganz trocken sagen. Da ist es nicht so, ja, das könnte so und so funktionieren. Nein, Kobe Dean hat hinter Jordan Davis funktioniert.
Haben wir nicht letzte Woche bei den Packers gesagt, sie haben die beiden underrated Georgia-Player bekommen mit Wyatt und Walker?
Ja.
Ja. Die Eagles haben die beiden vielleicht ein bisschen overhyped Player aus der Georgia-Defense bekommen in der Kobe Dean und Jordan Davis. Ne?
Die aber hier richtig gut funktionieren
können. Ja, ja. Hier ja auch nicht in die Starting-Rolle gepresst werden.
Genau, das ist das. Jordan Davis ist hier im Backup nicht der Starter. Eine Kobe Dean ist im Moment noch nicht der Starter, hat aber in Coverage gerade richtig gute Qualitäten. Und sie haben ja noch für viel Geld Haason Reddick geholt. Das ist ein Spielertyp, den du viel Blitzen schickst, der richtig gut im Stunten ist. Und das ist ein Typ als Linebacker, den du bisher bei den Eagles nicht hattest. Auch da hast du also eine neue Variabilität in der Defense, die dich gefährlicher macht. Du kannst diese Defense jetzt also weiterentwickeln. Du bist nicht mehr sozusagen darauf angewiesen, dass nur deine physisch starke Defensive Line Pressure generiert, sondern du kannst über Stunts und so weiter und über das Blitzen jetzt auch Pressure generieren.
Mhm.
Was bringt dir das? Druck. Und das nimmt dir vielleicht auch Druck von deiner Secondary. Du musst gar nicht so viel Druck von deiner Secondary nehmen, weil du hast auf Free Safety mit Tony Harris einen soliden Free Safety, würde ich sagen. Und mit Tariq zumindest einen Strong Safety, der ist okay, Tat. Wo ich eine Stärke hier sehe in der Secondary, ist das Cornerback-Tandem Darius Slay und James Bradbury. Wir haben gerade gesagt, James Bradbury ist, kann eine 1 sein. Kann auch, ist für mich, auch wenn er fit ist, ist eine gute 1, keine sehr gute. Darius Slay ist eine sehr gute 1. Und James Bradbury ist hier einfach eine High-End 2. Und das finde ich krass. Ich weiß gar nicht, wie viele, also das ist das vom Niveau her, ist das die unbekannte Variante von Marcus Peters und Marlon Humphrey.
Mhm.
Und damit eins der besten Cornerback-Duos in der Liga. Und auch ein Maddox hat mal gestartet in der Liga. Vielleicht sollte er das nicht, aber als Backup finde ich das sehr, sehr gut.
Als dritter Corner auf dem Feld. Ja.
So, und da muss ich jetzt sagen, diese Defense wird variabler, ist tiefer, ist fit. Was soll ich da schlechter sagen? Du hast eine Offense, die sich weiterentwickeln wird, die gut zusammengestellt wirkt. Du hast eine Defense, wo ich sage, die hat Potenzial, sie hat keine klaren Schwachstellen und die Schwachstellen sind zumindest mit sehr, sehr guten Rookies hinterlegt. Und selbst die alten Spieler, wo man sagt, okay, hey, vielleicht können die nicht mehr sozusagen 4 Quarter durchbauen, auch da haben sie schon die Backups, die halt sozusagen für die Pausen sorgen können, auch schon verpflichtet. Das heißt, diese Eagles gefallen mir von der Kaderzusammenstellung richtig, richtig gut. Und deswegen muss ich leider sagen.
No, was heißt leider?
Ja, eigentlich ist es nicht leider. Also für mich ist der X-Faktor Hassan Reddick. Ich bin gespannt, wie der in der Defense funktioniert.
Ja.
In der Offense ist es für mich AJ Brown, weil er, glaube ich, weil er die Offense öffnen kann, dass man halt nicht mehr 8 Spieler in die Box stellen kann. Für mich Division-Sieger, 11 Siege, 6 Niederlagen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie 12 Siege holen.
Ich hab sie noch bei 10-7, aber jetzt je mehr ich drüber nachdenke, Schwachstelle Linebacker, du kannst nicht, also mehr hätten sie nicht tun können. Kaiser White geholt, Reddick geholt, eine Kobe Dean gedraftet. Du hast 2 potenzielle Nummer 1 Corners, du hast 2 potenzielle Nummer 1 Receiver und die Überlegung so ein bisschen wie, ja, jetzt kommt Jalen Hurts und das erinnert so ein bisschen an letztes Jahr mit Baker Mayfield, wo man so gesagt hat, ja okay, jetzt wird seine Season und dann sind die Browns dank ihrem QB auch wirklich krass. Ja. Das kam nicht so. Aber die Argumentation funktioniert nicht, weil bei Jalen Hurts, wenn er im Pass nicht besser wird, ist er immer noch ein krasser Runner.
Er ist immer
noch dieses Szenario
gefährlich, wenn er auf dem Feld ist.
Gab es bei Mayfield halt nicht. So, er muss besser werden als Pässer oder er ist nicht gut.
Ja.
So, bei Jalen Hurts bist du nicht gut als Pässer, egal, dann läufst du halt. Deswegen, 11-6. Ich habe sie bei 10-7.
Es ist in Tobi, es ist in Ordnung.
Und ich lasse sie auch bei 10-7. Aber vielleicht gönne ich mir den Luxus, sie nachher noch auf 1 zu packen, weil da kommen wir noch zu, warum das theoretisch möglich ist. Ne, aber ich verstehe, warum du sagst, 12-5 ist auch drin.
Ja, so.
Ne, weil ich glaube nicht, also die Eagles haben letztes Jahr umgestellt, damit haben sie die ganze Liga überrascht. Also von heute auf morgen waren sie ein komplettes Rushing-Team. Das wissen jetzt die Teams.
Aber, und dann haben sie sich weiterentwickelt und das gefällt mir.
Ja, und genau. Und ich glaube, ja, es ist nicht so, dass die Gegner jetzt gegen die Eagles spielen und sagen, ja, okay, wir kennen das Team, wir wissen genau, wie wir gegen die spielen sollen und das funktioniert nächstes Jahr nicht mehr. Nein, sie haben alles gemacht, um besser zu werden im Passing-Game und ich glaube auch, dass Jalen Hurts im Passing-Game besser wird. Er muss halt nur nicht wie Baker Mayfield letztes Jahr viel besser werden.
Genau.
So, und deswegen, ja, verstehe ich. 10-7, 11-6, 12-5, alles möglich. Ich sage 10-7.
Kommen wir zu den Dallas Cowboys.
Dallas Cowboys letztes Jahr haben auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken.
Definitiv.
So, du hast eine High-Scoring-Offense. Das willst du sehen. Und ich sag mal, der Nicht-Defense-Spieler freut sich auch über eine aggressive Defense. Wo du so als Defense-Spieler denkst, ja, okay, komm mal, jetzt ne, spiel doch vielleicht nicht nur auf den Ball. Ja. Ne, und dann lass doch vielleicht mal bitte nicht die Big Plays zu. Ne?
Für mich ist so die Überschrift der Dallas-Defense Stats Lie.
Stimmt,
das heißt immer, Stats don't lie. Doch.
Ja gut, okay, man muss halt auch sagen, die Defense hat gespielt, wie sie gespielt hat, weil sie es konnte, weil die Offense gescored hat, wie sie gescored hat.
Ja.
So, wenn die Offense nicht so gescored hätte, hätte die Defense auch ein anderes System gespielt, nicht so aggressives und dann kann man jetzt nicht sagen, wie es funktioniert hätte. Also sie konnten ja diesen aggressiven, Turnover-fokussierten Ball spielen. Aber so oder so, high-scoring Offense, sie haben die meisten Touchdowns erzielt mit der Offense, das war krass, in der Defense die meisten Interceptions erzielt und das steht ja sinnbildlich für genau das. High-scoring Offense und aggressive Defense. Und dann haben sie ganz enttäuschend in der Wildcard verloren gegen San Francisco und waren irgendwie weder beides.
Richtig.
Weder die High-scoring Offense mit 17 Punkten noch die aggressive Defense. Das war wirklich enttäuschend, oder? Dieses Wildcard-Game. Also die Dallas Cowboys sind mit ordentlich Hype ja reingegangen in die Playoffs.
Ja.
Und dann war es,
für mich war es jetzt nicht so enttäuschend, weil ich mir immer denke, bei so Teams, die mich emotional nicht so,
ja,
nicht so treffen, okay, bin ich immer nicht so enttäuscht.
Ja, nicht emotional enttäuscht, weil du hast ja schon am Anfang mich sehr stark, also hast mir ja direkt geoutet als,
ja,
oder
du bist ein richtiger Hater eigentlich.
Ja, ich bin eigentlich ein richtiger Hater. Aber ich fand es schon so, das war eine spektakuläre Season, die dann sehr unspektakulär zu Ende gegangen ist.
Ja.
Und was die Offseason angeht, also die Cowboys sind schon so ein, sind kein Gewinner dieser Offseason. Das ist eher wieder so ein Team, wo man sagt, die haben sich teilweise verschlechtert und konnten es nicht ausgleichen.
Ne? Genau, und sie mussten sich teilweise sogar verschlechtern, weil ihr Cap, ihre Cap-Situation es einfach nicht mehr hergegeben hat, weil man halt einen Running Back bezahlt hat.
Keine, oh, keine Folge, wo es um die Cowboys geht, ohne Elliott Haight. Keine, keine.
Tut mir leid.
Ja, oder da musst du halt einen Randy Gregory ersetzen durch einen Dante Fowler.
So.
Und das ist natürlich kein 1-1 Ersatz. Aber gut, zur Defense kommen wir gleich. Quarterback, Dak Prescott, findest du das underrated?
Mittlerweile ja. Also das, was er nach seiner Verletzung gezeigt hat, war schon krass. Ich bezeichne ihn immer als Game Manager Plus und das ist für mich halt die Position, wo er einfach der siebtbeste Quarterback der Liga ist. Und das finde ich schon ziemlich gut eigentlich.
Ja, und dann kannst du eigentlich aber auch schon nicht mehr nur von Game Manager reden.
Ja, so aber
Game Manager ist ein Jared Goff bei den Lions oder so.
Ja, der ist ein Game Manager.
Der ist für mich Game Manager
Minus. Dak Prescott ist ein Game Manager Plus. Er ist in dem System und so weiter richtig gut und er bringt dir auch so 2-3% mehr. Aber er ist nicht in der Klasse Rodgers, Mahomes, Allen, die dir außerhalb des Systems oder die das System und die Spieler noch verbessern. Prescott holt alles aus seinen Spielern raus, macht sie aber nicht 100% besser, was Mahomes, Rodgers und Allen tun. Deswegen ist er ein Game Manager Plus. Kein Elite-Quarterback. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Und du kannst mit Prescott kannst du einen Super Bowl gewinnen. Das glaube ich schon.
Ich würde schon sagen, dass er aus seinen Spielern mit das Beste rausholt.
Ja, aber nicht mehr. Mahomes macht Spieler besser, als sie sind.
Na gut, aber ich sag mal, Cedric Wilson hat jetzt einen Vertrag bekommen.
Ja, weil er overpaid ist.
Ja, aber naja.
Er
hat dafür gesorgt, dass seine Spieler irgendwo alle bekannt sind, dass du selbst den vierten Receiver noch kennst. Ne? Michael Gallup hat seinen Vertrag bekommen, wurde ja verlängert. CeeDee Lamb.
Michael Gallup war auch ein früher Pick. Hm? Und CeeDee Lamb auch. CeeDee Lamb hat bisher nicht so performt, wie man gedacht hat.
Naja, 1100 Yards. Wie auch immer, also ich finde es, ja, ich weiß nicht, also ich finde Dak, du kannst jetzt Dak Prescott auch nicht vorwerfen, dass seine Receiver Nummer 1, also hohe Picks waren. Hm?
Klar, aber es hat keine Überraschung, dass Michael Gallup irgendwann abliefert.
Nein, okay. Kannst du jetzt so nicht sagen. Jalen Reagor war auch ein First-Round-Pick.
Ja, okay, das stimmt.
Ne, kannst du so nicht sagen. Nein, aber Dak Prescott, er liefert ab, wenn er auf dem Feld steht und 4.400 Yards, 37 Touchdowns, 10 Interception, das nach einer Verletzung, nach so einer tragischen Verletzung. Ne? Also das ist ein krasses Comeback, hat die Highest-Scoring-Offense angeführt und es ist eine Passing-Offense. Dak Prescott hat eine Passing-Offense draus gemacht. Ne? Running Game ist weniger geworden.
Du meinst, obwohl sie so viel Geld in die Running-Back-Position investiert haben?
Wo wir wieder dabei sind, dass der Move wahrscheinlich nicht smart war. Trotzdem krass. Und vielleicht hat er jetzt ja wieder, findet auch wieder ein bisschen mehr ins Running Game. Wird wieder ein bisschen mehr Dual Threat. Letztes Jahr hat er 146 Rushing Yards gehabt, Karriere low. Vorher war er schon so bei 200 bis 300, das ist jetzt kein Jalen Hurts.
Er ist schon Athlet.
Er ist schon
eine ziemliche Kante, wenn du ihn mal anguckst.
Ja, genau. Also ist schon so einer, der kann auch mal so eine Mischung aus so Cam Newton, Jalen Hurts, staturmäßig, der kann auch mal mit dem Ball laufen. Und vielleicht wird das auch wieder mehr und dann hat er da ein bisschen mehr Upside. Aber muss es nicht.
Ja.
Dak Prescott funktioniert auch als reiner Passer. Von daher, da mache ich mir keine Sorgen, der wird auch nächstes Jahr performen. Er hat halt, wenn wir uns die Receiver anschauen, Amari Cooper verloren.
Ja.
Ich meine, ist klar, du kannst nicht CeeDee Lamb und, wobei noch wäre es ja gegangen, weil CeeDee Lamb spielt ja noch unter Rookie-Vertrag. Ne? Also so gesehen hättest du da theoretisch zwei Nummer 1 Receiver halten können.
Hättest du machen.
Aber aus anderen Gründen hast du das Geld
nicht. Genau, du hast ja einfach aus anderen Gründen das Geld nicht gehabt.
Ja, genau.
Du musstest ja Amari Cooper einfach weggeben.
Genau, du hast das Geld aus anderen Gründen aber nicht gehabt. Nicht wegen CeeDee Lamb, so gesehen davon ausgehend hättest du zwei Receiver halten können. Hast du jetzt aber nicht und du hast Cooper verloren. Und dann ist die Frage, wie funktioniert CeeDee Lamb ohne Amari Cooper? Kriegt er dann wieder eine 1000-Yard-Season hin oder kriegt er das jetzt nicht hin, wenn er die ganze Aufmerksamkeit kriegt? Weil gegnerische Defensive Coordinators werden schon Cooper als die Nummer 1 gesehen haben und nicht CeeDee Lamb.
Was glaubst du, kriegt das hin? Also ich sag ja, er wird nur ineffektiver.
Also
kriegt er einfach mehr Bälle.
Ja, genau, und dann vielleicht einen schlechteren Schnitt oder wie auch immer. Na, also ich glaube schon, er wird die 1000 auch knacken. Aber er wird jetzt nicht wird er die Elite Nummer 1? So, das ist.
Genau, das ist halt die Frage. Das ist halt
jetzt die Frage, die ich dir hier auch nicht beantworten kann. Er muss es, aber er ist es jetzt. Er ist genau. Die Nummer 1 und er muss in dieser Rolle performen. Und dann ist die Frage, gut, selbst wenn wir jetzt letztes Jahr sagen, vielleicht zum Ende hin war Cooper die 2. So jetzt rein von den Yards hatte Cooper 800 plus, CeeDee Lamb 1100 plus. So. Wenn wir jetzt nur danach gehen, war in dem Sinne Cooper die 2.
So. Wie viele Spiele hat Cooper weniger gemacht?
Ja, das ist jetzt die Frage, das kriege ich so nicht zusammen. Weiß ich jetzt, kann ich dir gerade nicht sagen. So, aber jetzt nur mal von dieser Logik her war Cooper vielleicht schon am Ende und auch im Kopf der Cowboys die 2. Man hat gesagt, okay, Lamb wird unsere 1 und Cooper ist für eine 2 zu teuer.
Mhm.
So, das heißt jetzt aber, Cooper, die Nummer 2, muss ersetzt werden. Und kann denn Michael Gallup die Rolle einnehmen, die Amari Cooper in dieser Offense hatte?
Das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, die ich auch, wo ich sage, so nach einer Verletzung sowas hervorzusehen, das weißt du heute immer nicht, weil du nicht weißt, was ist sozusagen während der Verletzung kaputt gegangen.
Ja, also sagen wir es mal zumindest so, als Gallup schon mal die Nummer 2 war, bevor CeeDee Lamb da war, hat er auch eine 800-plus-Yard-Season, so wie Cooper jetzt letztes Jahr auch. Das kannst du natürlich so jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube schon, dass das Potenzial da ist, aber er ist kein Amari Cooper. Und in dem Sinne ist der Verlust von Amari Cooper ein Downgrade für diese Offense.
Ich habe gerade nachgeguckt. Amari Cooper hat übrigens letzte Saison 7 Spiele gemacht, CeeDee Lamb 10.
Ah, okay.
Und CeeDee Lamb hat in diesen 10 Spielen halt insgesamt nur 11 Bälle mehr gefangen.
Ja, okay.
So. Und hatte sogar 2 Touchdowns weniger.
Ja, dann kann man, glaube ich, sagen, Cooper. Die hatten einfach letztes Jahr 2-1 Receiver.
Genau, sie hatten 2-1 Receiver. Das finde ich legitim, dass man das so sagen
kann. Ja. Und Gallup wird halt kein zweiter Nummer 1 Receiver, sondern Gallup wird ganz klar die Nummer 2.
Genau.
Und deswegen ist es ein Downgrade. Dann hast du Cedric Wilson verloren. Ja, der war ein bisschen overpaid jetzt.
Ja.
Aber du wusstest zumindest, was du in ihm hast. Hatte seine Breakout-Season mit 600 plus Yards.
Er ist eine safere Nummer als Tolbert als Rookie es jetzt ist.
So. Na, das heißt, wenn du dir das Waffenarsenal anschaust, gut, du hast Dalton Schultz.
Der ist krass. Ist auch nicht Elite, aber er ist krass. Für Football-Quark-Fans ist er sogar mehr als krass. Aber
für Football-Quark-Fans ist er mehr. Naja, ich meine, du hast ihn gedraftet aus der Intention, dass du einen Blocker kriegst.
Ja.
Seine ersten zwei Jahre war er Blocker, dann hat sich Blake Jarwin verletzt. Er kommt aufs Feld, macht 600 Yards im Passing-Game, letztes Jahr 800.
Ja, so, das ist schon sehr gut.
So, und das hast du auf jeden Fall nicht erwartet als Cowboys-Organisation, dass du denkst, okay, Blake Jarwin ist jetzt Free Agent. Also Dalton Schultz spielt unter Franchise-Tag und wollte nicht verlängern.
So,
also Dalton Schultz hält sich also auch noch für noch besser.
Naja, kriegt Dalton Schultz eine 1000-Yard-Saison hin?
Nein, er ist halt nicht dieser Matchup-Albtraum wie ein Travis Kelce. Er weiß, wo der Softspot ist, so zwischen den Zones und ist dann auch anspielbar, aber er ist jetzt nicht so, dass Defense-Coordinator 3 Nächte nicht schläft, weil er keine Ahnung hat, wie er ihn verteidigen soll. Ne? Aber in dem System funktioniert er und ich glaube, er ist einfach für Prescott ungemein wichtig. So, aber da hast du halt nichts getan, da bist du gleich stark geblieben.
Mhm.
Ja. Running Game, ich glaube, es wird nicht schlechter.
Weil aber Tony Pollard mehr spielt?
Ja, genau. Also das Ding ist, ich habe mal geguckt, Elliott hatte, gute Verletzungen zählen natürlich auch mit rein, aber 2019 78% der Touches, 2020 70, 2021 62. Also der Trend kommt dir entgegen.
Ja, aber muss er sagen, also was Elliott kann, im Passblock ist er schon ganz gut. Also der ist halt wirklich der bessere Passblocker im Vergleich zu Pollard. Pollard ist der explosivere Runner.
Kriegt ein bisschen viel Geld für einen Passblocker, ne?
Das ist ja der Punkt.
Mhm. Du hast halt bei Elliott letztes Jahr gesehen, der hat gut angefangen.
Ja.
Aber dann kam halt wieder eine Verletzung und danach hat er stark nachgelassen. In allen Punkten.
Ja.
Ja, also Average Yards, alles ist deutlich schlechter geworden. Jetzt ist die Frage, ja, kann er da wieder dran anknüpfen? Und wenn ja, kann er das auch über einen längeren Zeitraum? Also ich glaube, die Cowboys züchten sich jetzt schon über die letzten 2 Jahre, die züchten sich Tony Pollard hoch. Er hat nun mal auch deutlich mehr Snaps bekommen, mehr Yards erlaufen letztes Jahr und der wird nach und nach
jetzt verdrängen.
Und
schafft
er
50-50?
Ja, ich glaube schon.
Ich würde mich auch freuen.
Ja, ich glaube es auch. Und die Cowboys ärgern sich sehr, denke ich, über den Vertrag.
Zu Recht.
Ne? Aber Running Game wird insgesamt nicht schlechter in dieser Offense.
Mhm.
Ne? Nur die, weil sie haben einen Elite- Ich will gar nicht Backup nennen, einfach ein gutes Tandem.
Sie haben ein gutes Tandem und sie haben weiterhin eine gute O-Line-Seite.
Genau, die O-Line ist halt krass. Du hast Tyron Smith und das ist einer der besten linken Tackle der Liga.
Wenn er fit ist, ja.
Wenn er fit ist, aber das ist ja hier irgendwie der, das ist ja hier die.
Das ist ja immer die, das ist
Narrativ der Folge, so, ne? Ja. Und allgemein in der NFL. Letzte Season war krass. oder? Klar. So viel verletzte Spieler. Aber gehen wir davon aus, er bleibt fit und dann ist er einer wirklich der Besten. Und auf der rechten Seite hast
der
du...
Der Typ ist, ich denke mir immer noch, dass er diese Ellbogenschiene hat, die ich mir ums Knie machen würde.
Ja, er ist einfach die übelste Erscheinung. Ich finde, es ist einer der beeindruckendsten Menschen in der Liga. Und dann hat er ja auch noch dieses Cowboy-Color drin. Ne?
Ja, genau.
Also er sieht einfach nur gewaltig aus, der Typ. Naja. Und auf der anderen Seite hast du zwar Larry Collins verloren, aber Terrence Steele kommt ins zweite Jahr, undrafted Free Agent, hat letztes Jahr rechter Tackle und linker Tackle gespielt und war noch ein bisschen schlechter, was so diese ganzen Grades und auch nach PFF und so weiter angeht, aber nicht viel. Also wenn es gut läuft, ersetzt er ihn 1-1.
Das wäre doch gut.
Das wäre nice. Du hast Connor Williams verloren, das tut ein bisschen mehr weh. Der war immer so ein bisschen underrated zwischen diesen ganzen All-Pros, aber war halt auch krass. Hat 2021 15 Pressures, 2 Sack zugelassen. Also der tut weh, aber du hast das Bestmögliche getan, um ihn zu ersetzen und Tyler Smith gedraftet.
Eben.
Und ich glaube, der wird direkt funktionieren. Die Frage ist, er ist erfahren, aber 2 Jahre als linker Tackle gestartet. Aber ich glaube, du schaffst es, wenn du linker Tackle-Starter warst.
Du schaffst es reinzurücken.
Schaffst du es reinzurücken. Andersrum nicht.
Genau.
Aber ich glaube, so rum kriegst du es schon hin.
Das glaube ich auch.
Ne, von daher mache ich mir da nicht so Sorgen, dass sie sich da groß verschlechtern. Und ja, Zach Martin zusammen mit Quentin Nelson ist eh eine Klasse für sich.
Definitiv. Ja. Also das muss man gar nicht erwähnen. Er ist der zweitbeste Guard der Liga.
Ja. Also wenn wir uns jetzt die Offense anschauen, oder vielleicht ist es auch ein Case für den besten Offensive Guard der Liga. Ne? Also ja, ich würde auch Quentin Nelson.
So. Ich sehe ja Quentin Nelson, Zach Martin, Joe Tooney.
Mhm.
Jack Mason.
Bonito vielleicht noch. Oh.
Ja. Vielleicht den habe ich auf 5.
Ja, okay. Oh, du hast ein Ranking im Kopf für Guards.
Klar.
Das ist krass.
Ich hab einen Football-Podcast.
Ach, Mist. Muss ich mir auch mal anschaffen, so ein Ding. Ja, also Offense. Also du kannst nicht sagen, die Offense hat sich verbessert, weil sie hat Amari Cooper verloren.
Ja.
So. Aber sonst hat sie sich nicht verschlechtert.
Und
aber
ich das finde ist Teubert spannend. So.
Ich finde Teubert spannend, aber Stand jetzt erstmal verschlechtert.
Ja, definitiv.
So, Defense-Seite, der Ball des Balls ist halt ein bisschen, es ist schwer zu bewerten, wo siehst du Micah Parsons?
Er ist ein super Athlet. Ja. Er ist für mich ein richtig krass. Also sagen wir es so, als Linebacker finde ich ihn nicht so krass wie als Pass-Rusher und deswegen hoffe ich einfach, dass sie ihn sehr viel Blitzen schicken, weil das ist die Qualität, die ihn zu einem Elite-Spieler macht.
Ja. Ja, ist halt schwierig. Wo sehen sie ihn? Und so musst du halt auch diese Defense bewerten und das ist krass, was für einen Impact einfach ein Second-Year-Player hat. Ja. Die ganze Defense der Cowboys, wie sie funktioniert, hängt davon ab, ob Micah Parsons an der Line steht oder als Off-Ball-Linebacker. Als Rookie hat er beides gemacht. Wenn er an der Line steht, dann ist das die Kombi aus Lawrence und Parsons als der besten Pass-Rush-Duos der Liga.
Klar. Und dahinter haben sie ja noch, sie haben Dante Fowler, sie haben Terrell Basham, sie haben Sam Williams. Das ist immer noch gut. Also die Pass-Rush-Rotation ist ja immer noch gut dann.
Ja, genau. Du musst halt einfach aber sagen, du hast Randy Gregory verloren und durch Dante Fowler ersetzt und das ist dann so gesehen ein Downgrade.
Genau, das muss man ganz klar sagen.
Ne, weil das ist es. Dante Fowler hat nicht funktioniert. Wird er auch nicht mehr. Und das ist auch okay.
Als Rotationsspieler kann er aber funktionieren, glaube ich.
Ja, aber was aber heißt, dass du Parsons näher an die Line holen wirst.
Ja, richtig. Musst, so, um halt die Plays zu generieren, die du brauchst.
Genau. Du wärst ja dumm, wenn nicht. So, ja. Ich glaube nicht, dass man mit Dante Fowler als Fulltime-Starter rechnet. Der kommt aufs Feld, wenn Parsons dann doch mal auf Linebacker geht.
Genau.
Das ist vielleicht so ein bisschen die Denke. Das heißt aber auch wiederum, du musst ja den Linebacker-Spot ersetzen, den er auch gespielt hat. Leighton Vander Esch spielt nicht das, was Micah Parsons spielt.
So. Nee, das ist aber eine andere Position.
So, genau. Der ist es schon mal nicht. So, Keanu Neal war es vielleicht ein Stück weit.
Ja.
Der ist weg.
Ja.
So. Aber sie haben Jabril Cox. Sehr vielversprechender Spieler von LSU. Hat sich als Rookie leider das Kreuzband gerissen. Ist aber auch so ein Typ wieder, ne? So ein richtig Prototyp moderner Linebacker. Super Athlet. Tackled Open Field extrem gut. Kann alles covern, außer vielleicht den Nummer 1 Receiver. Ne? Und das ist, glaube ich, einer, der wird upsteppen dieses Jahr und diese Off-Ball-Linebacker-Nummer übernehmen, sodass Parsons an die Line kann, um den zweiten Edge-Rusher zu geben und Randy Gregory zu ersetzen. Aber du hast ja die Option, permanent hin und her zu shuffeln. Also ich glaube, die Rotation auf Linebacker wird krass bei den Cowboys und für Dan Quinn richtig nice. Kann, glaube ich, richtig rumexperimentieren, kann da jeden blitzen lassen, Pressure generieren und diese aggressive Defense weiterspielen. Dann hast du noch Damian Clark gedraftet, den ich wirklich für einen Stil halte. Das ist eine Tackle-Maschine am College gewesen, 135 Tackle als Senior. Also da kannst du wirklich stark durchrotieren. Das wird mir gefallen, glaube ich. Also da kannst du weiter diese aggressive Defense spielen und du brauchst diese aggressive Defense.
Weil
ich nicht ganz weiß, wie die Secondary wäre, wenn du nicht diese aggressive Defense spielen würdest, aber dein Nummer 1 Cornerback ist Trevon Diggs. 11 Interceptions. Das ist aggressiv. Aber
das ist aggressiv und das ist auch etwas, was du nicht so leicht wiederholst.
Das ist was, genau, Punkt 1, du wiederholst nicht 11 Interceptions, lass ihn nächstes Jahr 7 haben, dann ist das immer noch krass.
Ja.
So, aber Trevon Diggs hat auch die meisten, also hat über 1000 Yards zugelassen, ist damit ganz weit abgeschlagen von allen anderen Nummer, also von Nummer 1 Cornerbacks sowieso, aber auch von allen anderen. Er hat pro Target 10,6 Yards zugelassen, damit ist er der 79. gerankte Cornerback von 80 Cornerbacks, die mindestens 50 plus Coverage Snaps hatten, also vorletzter.
Also kann man einfach mal sagen, dass Trevon Diggs kein Elite-Corner ist.
Also auf jeden Fall kein Nummer 1 Corner und er funktioniert in diesem System. Wenn du jetzt natürlich eine Defense hast.
Er macht Plays in diesem System. Das ist halt, glaube ich, vielleicht auch ein Unterschied.
Ja. Also. Das stimmt auch wieder, weil wenn man bedenkt, man sieht immer diese ganzen Interceptions, ja, aber wenn man jetzt mal nicht nur auf Trevon Diggs geht, sondern auf die Secondary insgesamt, dann war sie auch auf Platz 28, was Big Plays angeht.
So,
du hast 20 plus Big Plays zugelassen. Du hast 23, 20 plus Big Plays zugelassen. So wird ein Schuh draus. Aber da muss man halt auch sagen, dass er auch ein bisschen dem Defense-System geschuldet. Du willst die ganze Zeit Pressure generieren, du blitzt aggressiv, das heißt, du lässt deine Cornerbacks in One-on-One-Situation, du lässt sie in Man-Coverage, eventuell in Cover-Zero-Situation oder Cover-One-Situation, wo du davon ausgehst, wenn der Pressure mal nicht funktioniert, dann hast du halt auch mal, nimmst auch mal Big Play im Kauf und das kannst du machen, weil ja deine Offense auch scored. So eine Defense würdest du ja nicht spielen, wenn du keine High-Scoring-Offense hast. Also wie wäre Trevon Diggs in einem System, wo du eine Defense spielst, die aufgrund einer nicht so guten Offense nicht so aggressiv spielt, wäre dann auch so schlecht?
Naja, ich muss halt immer gucken. Also ich bewerte, aber Turnover ist halt etwas, was du schwierig duplizieren kannst auf die nächste Saison. Und auf welchem Platz waren die irgendwie im Scoring, also im Scoring-Defense? Wie viele Punkte? Also das ist ja für mich das Interessante. Wie viele Punkte haben sie im Endeffekt reingekriegt?
Wie viele Points allowed, warte mal.
Und weil da muss man halt sagen, danach bewerten wir Defenses. Im Endeffekt ist mir egal, ob die 500 Yards im Jahr im Spiel reinkriegen. Wenn sie keine Punkte zulassen, dann meinetwegen, dann spielen sie lassen sie halt die ganze Zeit Yards zu.
Ja, na gut, aber wenn du halt wirklich eine Defense spielst, wo du sagst, unser Ziel ist, so schnell wie möglich unsere Offense den Ball zurückzugeben, dann nimmst du halt auch mal eher einen Touchdown in Kauf, als wenn du eine Defense spielst, wo du weißt, okay, Trevor Lawrence hatte 3 Touchdowns gefühlt dieses Jahr. So, ne?
Klar.
Na, weißt du, was ich meine?
Aber, keine Defense kriegt freiwillig Punkte rein.
Natürlich nicht, aber sie spielt eventuell ein System, wo du eher Gefahr läufst, ein Big Play und einen Touchdown reinzukriegen. Und das haben halt die Dallas Cowboys gespielt.
Im gleichen Punkt musst du aber auch sehen, und das, die Wahrscheinlichkeit sehen sie als höher, wenn du so ein System spielst, dass sie selber Big Plays machen.
Ja. Oh, aber Points Allowed waren sie auf 7. Also im positiven Sinne. Das ist dann halt auch wirklich gut.
Weil darauf kommt es ja im Endeffekt an. Und das hat sie zu einer guten Defense gemacht.
Genau. So. Das hat sie zu einer guten Defense gemacht. Keine Punkte zugelassen. Ja, aber na gut, ich sag mal so, die Secondary in dem System funktioniert sie ja auch. Und dann funktioniert auch ein Trevon Diggs.
Genau.
Aber Trevon Diggs ist so dieser klassische Cornerback, der kriegt jetzt Hype.
Er ist so der Josh Norman.
Ja, genau. Ja, den habe ich auch gerade gedacht. Und dann kriegt er so, wenn sein Vertrag ansteht, Dallas kann es sich vielleicht nicht leisten, aus Cap-Gründen oder will es sich auch nicht leisten.
Wird ihn overpayen.
Und irgendein Team wird ihn ganz viel Geld vor die Füße schmeißen.
Ja.
Und da sehe ich die Gefahr bei Diggs, weil er ist so ein System-Cornerback, bisschen auch wie Richard Sherman.
Richard Sherman ist ein System-Cornerback, aber Richard Sherman ist eine andere Cornerback.
Nee, das ist also gut und auch zu einer ganz anderen Zeit. Genau. Also das musst du auch dazu sagen und ich will nur sagen, der hat in dem System natürlich nochmal besonders gut funktioniert.
Aber Richard Sherman hat bei den 49ers als alter Mann auch noch funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja, Josh Norman ist das bessere Beispiel, weil der hat krass funktioniert bei den Panthers und war dann überall Mist.
Genau.
Ja. So, und wen hast du auf der anderen Seite? Du hast Calvin Joseph. Der hatte eine gute Season den hat man jetzt halt nicht so auf dem Schirm, aber der war 2021 echt gut. Also das Ding ist, in den Snaps, die er bekommen hat, und das waren halt nicht so viele, so in den 97 Coverage-Snaps, und das sind halt wirklich nicht viele, hat er aber immerhin in den 6 Spielen nur 15 Targets für 49 Yards zugelassen. Und das ist gut. Hat keine Big, nicht so viel Big Plays zugelassen wie der andere Cornerback, ne? Also ich glaube, Calvin.
Hat nicht so viel gespielt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber prozentual gesehen. Also Calvin Joseph hat, glaube ich, gutes Upside, aber Cornerback schwierig, aber nicht schlechter als letztes Jahr. Und auf Safety hast du einen Jaron Kears. Einen Safety, der letztes Jahr eine Breakout-Season irgendwo ein Stück weit dann hatte. Klassischer Box-Safety, auch noch gut in Slot-Coverage. Du hast Malik Hooker, klassischer Ballhawk. Von daher hast du, glaube ich, ein ganz klassisches Oldschool-Safety-Duo mit einem typischen Free-Safety und einem typischen Strong-Safety, wovon keiner Elite ist.
Ja, genau. Ja. Aber Malik Hooker hat hier in Dallas auch nochmal einen Platz gefunden in der NFL und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, er war damals ja ein First-Round-Pick von den Colts.
Da eigentlich enttäuscht, hat da keinen Vertrag mehr gekriegt, ist dann sozusagen ja mitten in der Preseason zu Dallas gekommen, hat da sich aber gut durchgesetzt, finde ich.
Genau. Keine Elite, aber in der Rolle, die er da hat, und ich meine, da hat er ja wirklich mit dieser in dieser aggressiven Defense diese Single-High-Deep-Safety-Rolle und in der funktioniert er.
Genau.
Ja. Guy-to-Watch, X-Faktor, nein, nicht Guy-to-Watch, X-Faktor trifft's, Lamp.
Ja, sehe ich exakt so. Ja, der muss upsteppen.
Weil diese aggressive Defense braucht eine High-Scoring-Offense und eine High-Scoring-Offense braucht eine Nummer 1 Receiver.
Ja.
So, und kann Lamp diese Nummer 1 sein? Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn Lamp Cooper nicht, oder sagen wir, was heißt ersetzen? Er hat ja auch mit Cooper performt, aber kann er eine 1000-Yard-Season ohne Cooper hinlegen? Das ist die Frage.
Die Frage ist eher, kann er eine 1300-Yard zu, also er muss ja nochmal upsteppen, weil die anderen
sozusagen. Er muss ja vielleicht ja nicht, weil dann hängt damit auch zusammen mit diesem X-Faktor, vielleicht steppt ja auch Gallup auf und hat auch eine 1000-Yard-Season.
Ja, okay.
Aber also wenn er es schafft,
wenn er nur 1000 Yards macht, dann sage ich, war CeeDee Lamb nicht gut. Er muss mehr machen als letztes Jahr.
Naja,
er hat nur 10 Spiele gespielt.
Klar. Also wenn er jetzt mehr Spiele hat, muss er einfach aufgrund der höheren Anzahl an Spiele mehr Yards machen. So, dann sagen wir mal Average Yards per Game. So, ne? Aber wenn er die gleiche Anzahl Yards holt, ne, wenn wir jetzt mal wieder von 10 Spielen ausgehen würden und wieder 1100 Yards holt, als Nummer 1 Receiver und dementsprechend mit mehr Aufmerksamkeit und dafür andere Receiver hinter ihm dann auch mehr Yards holen, dann sage ich, das ist schon eine Nummer 1.
Du brauchst, wenn er hier als X-Faktor funktioniert und dann muss er mehr als 10 Spiele machen.
Ja, gut, okay. Weg von diesen Spielen, aber auf jeden Fall, wenn er genauso gut performt wie letztes Jahr in den Spielen, obwohl er jetzt die klare Zielperson aller DCs ist, dann ist das auch ein Upsteppen, auch wenn es vielleicht statistisch dann nicht krasser war.
Ja, okay.
Aber er muss auf jeden Fall in seiner Rolle aufgehen und das ist der X-Faktor für dieses, ja nicht unbedingt offenslastige Team, aber ein Team, was vom Scoren lebt. So. Und was den Rekord angeht, ich bin ein bisschen skeptisch. Du hast eine wirkliche Premium-Waffe verloren. Du hast Randy Gregory in der Defense verloren. Ich glaube, es wird nicht besser. Ich bin bei 10-7.
Ich bin auch bei 10-7. Ich glaube halt tatsächlich, du wirst ein bisschen sozusagen, du verlierst den Rekord ein bisschen, aber du hast ein paar Elite-Spieler. Du hast Micah Parsons, du hast DeMarcus Lawrence, du hast einen Trevon Diggs, der dir Plays liefern wird. Du hast in der Offense einen Dak Prescott, du hast ein gutes Running-Back-Duo und du hast diese Offensive Line, die einfach dir eine Baseline geben, dass du wahrscheinlich nicht unter 9 Siege feiern kannst. Und deswegen gebe ich dir 10. So, und dann bist du bei mir halt die Nummer 2 in der Division.
Ja. Bei mir bleibst du die Nummer 1. Kannst mir jetzt ja aussuchen. Das ist ja beides 10-7.
Ja.
Man macht hier sehr viel fest an 2 Spielern.
Definitiv.
Ja. Und vorrangig an einem. Also Gregory kriegst du, dann holst du halt Parsons mehr nach vorne.
Ja,
das kriegst du eher kompensiert.
Ja.
Cooper wird wirklich schwierig.
Und genau, und das, ich glaube, das hat man nicht so auf dem Schirm. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal unsere Rankings durch. Also ich habe die Commanders mit 5-12 auf 4, die New York Giants mit 7-10 auf 3, die Dallas Cowboys mit 10-7 auf 2 und auf Platz 1 die Philadelphia Eagles mit 11-6.
Ich habe auf 4 die New York Giants mit 6-11, auf 3 die Washington Commanders mit 8-9, auf 2 die Philadelphia Eagles mit 10-7 und auf 1 die Dallas Cowboys auch mit 10-7.
Ich würde sagen, das war die Folge.
Ne?
In diesem Sinne, mir war es ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, verlinkt alle Fans dieser Division, die ihr kennt, alle Menschen allgemein, wo ihr meint, dass die uns hören sollten. Liked uns bei Instagram, unterstützt uns bei Patreon, bewertet uns bei Spotify, Mir war es ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.